immortal? How?
Said it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy.
Mit einem wunderbaren Dance-Off haben sie anno 2014 die Galaxie gerettet und genau so tanzen wir uns jetzt in die Ohren und hoffentlich auch in die Herzen von euch, liebe Filmsündis. Herzlich willkommen zur Filmsünder-Episode Nummer 11 und herzlich willkommen, schon wieder kann man sagen, aber das ist nicht negativ gemeint, sondern sehr positiv. Liebe Tracy Mather, wuhu!
Merci, merci, wuhu!
Das letzte Mal sind wir ja zusammen Ant-Man und The Wasp schauen, Quantumania, mhm. Und wir waren ja beide so ein bisschen semi-begeistert von diesem Film.
Ja, das war wirklich semi.
Ja.
Aber jetzt?
Ja, du, eben, man muss ja immer probieren, es besser zu machen. Und das machen wir vielleicht heute auch, weil es hat einmal zumindest einen Vorteil gehabt, das Ganze dann zumal bei Ant-Man and the Wasp. Wir haben nämlich schon dann etwas Wunderbares verkünden. Und da lassen wir doch schnell zurück, was wir da genau gelabert haben.
Ich schaue einfach den nächsten Marvel zusammen, das ist ja schon im Mai.
Oh ja, ja, das können wir gut, das können wir uns mal, obwohl du ja gar nicht gross Werbung hast gemacht für den.
Nein.
Dass du den willst schauen willst, aber... Ja.
Du, warum nicht? Ja. Wenn du sagst, der ist sicher cool und der ist abschliessend, das ist auch wichtig für
also,
mich.
Also das behaupte ich auch, ich weiss es nicht.
Hoffen wir mal,
ich hoffe es dir. Ja, aber wir können doch das zusammen herausfinden. Darum also, komm, machen wir hier gleich ab. Im Mai gehen wir zusammen den neuen Guardians schauen. Vielleicht stossen dann meine Schwester noch dazu im Podcast, weil... Sie ist auch ein grosser Guardians-Fan und da könnten wir vielleicht zu dritt sogar über den Film reden, das wäre ja auch noch lustig. Ja, wir haben May und jetzt werden wir auch schauen, ob wir zu dritt sind. Steht die Leitung auf Deutschland? Hallo, Lo, bist du da? Hörst du uns?
Hallo!
Schau jetzt, es funktioniert.
Da.
Schön. Hallo!
Der Donner, was für ein Zufall.
Hey, gell, klasse. Es ist ja nicht so, dass wir heute schon das Ganze eifrig getestet hätten, schon bevor Tracy und ich in China sind, habe ich ja die genötigt, dass wir es schnell anschauen, weil ich ja ein bisschen Perfektionist bin und sicher will, dass das klappt, mit euch beiden heute zu reden. Schön. Wie ist das Wetter bei dir in Deutschland?
Viel zu schön.
Viel zu schön.
Es ist richtig schade. Ich würde am liebsten raus. Also jetzt nicht wegen dem Podcast, aber es ist noch ein Programm hat das Wochenende, wo ich muss drinnen sein.
Ja.
Also es ist mega. Wir haben jetzt so gegen die 25 Grad, Sonne, blauen Himmel.
Ja.
Mega cool.
Jetzt hast du schon angetönt, du hast ja einen Stream, den du machst heute Abend, ab der 5, glaube ich, gell? Oder 6.
Ja, wir haben es turniert, das Wochenende. Ja. Heute vom 6. bis 9. Morgen vom 5. bis 8. Und ich würde das so auf dem Stream übertragen, weil meine Kollegin vom Team sich auf das Turnier konzentrieren. Ja.
Also wenn wir von heute und morgen reden, dann ist das der 13. und 14. Mai. Also 13. wird auch knapp, dich noch zu verfolgen oder dir zuzuschauen. Aber der 14. könnte man auch noch schaffen, der Sonntag. Also auch dann könnt ihr einschalten. Ich verlinke euch in den Shownotes wieder. Die Lob im Gamen könnt ihr beobachten. Jetzt könnt ihr aber... Ja, hast du noch etwas zu sagen?
Nein, ich lache nur.
Ah. Jetzt könnt ihr aber zulassen und sie nicht schauen. Und Tracy, ja, wir drei haben es jetzt zusammen eingefunden, für über den neuesten Marvel-Streifen zu reden. Tracy, von dir haben wir ja schon ein bisschen mitbekommen, dann zumal bei Spider-Man No Way Home und auch bei Ant-Man and the Wasp Quantumania, was du für eine Marvel-Leidenschaft hast. Lo, bei dir weiss man das noch nicht so genau. Wir haben ja das letzte Mal, als wir zusammen einen Podcast aufgenommen haben, im März 2022 war es The Batman, also eine DC-Ausgeburt. Weißt du, bei deinem Marvel-Herz, wie hoch schlägt es heute noch nach all dem, was wir da schon serviert haben bekommen?
Es schlägt noch, aber auch nicht mehr so hart wie auch schon. Also, jetzt seit, was haben wir jetzt? Phase 4, 5, keine Ahnung, ich verfolge es nicht mehr so. Ich schaue es immer noch sehr, sehr gern, aber jetzt auch nicht mehr so intensiv und euphorisch wie am Anfang, wo das Ganze mit dem MCU hat gestartet.
Wir sind aktuell Phase 5.
Aha.
Wir haben auch so gefunden, dass der Ant-Man die dritte Phase eingeleitet hat. Ja, eben, zwischendurch hat es auch ein bisschen Reanimation gebraucht, das Marvel-Herz, gell? Es hat halt, man hat ja auch im Jargon vor Marvel-Fatigue, also dass man schon langsam ein bisschen Marvel-müde ist. Und jetzt wollen wir schauen, ob der Film heute da ein bisschen entgegenhaben kann. Ich glaube, jetzt nochmal aufdröseln, was es alles für Filme hat gegeben, das machen wir nicht. Da könnt ihr die letzte Folge, wo wir über Marvel geredet haben, nochmal nachhören hier auf dem Filmsünder-Kanal. So richtig angefangen mit der Reihe, die wir heute besprechen, Guardians of the Galaxy. hat es eigentlich schon in dem Jahr, wo der erste MCU-Film ist rausgekommen, 2009, dann ist Iron Man im Kino angelaufen und schon dann war die Idee, gewesen, oder schon das erste Drehbuch entwickelt worden für Guardians of the Galaxy. 2012 vor San Diego Comic-Con ist der offiziell bekannt geworden, dass der Film entwickelt wird und im September 2012 hat James Gunn sich verpflichtet, dass er beim Drehbuch mitschreibt und Regie führt. Jetzt schnell, für bei euch schnell ein bisschen den Post gespürt, Tracy, vielleicht bei dir zuerst, ist der James Gunn bei dir so ein Begriff als Name? Also wenn du den Namen als Regisseur hörst, hast du da irgendwelche Bilder von anderen Filmen im Kopf?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein.
Und bei dir, Lo?
Ausser Marvel eigentlich nicht gross jetzt aus dem FF rausnehmen.
Gut, das ist ja tipptopp, weil da habe ich extra etwas vorbereitet, weil es auch ganz vielen Filmsünden so zulassen, auch so geht. Der James Gunn, der ist US-amerikanischer Filmemacher, 1966 auf die Welt gekommen, der wird dieses Jahr 57. Ist wie gesagt Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler. Er hat vier Brüder, einer davon, der Sean, den kennen wir auch aus den Guardians-Filmen, hat dort Nebenrollen. Wir werden sicher später auch noch darauf zu sprechen kommen. Der James Gunn hat eigentlich ursprünglich Musiker werden, dann Psychologie angefangen zu studieren und hat dann ein Master of Arts Diplom gemacht im kreativen Schreiben. Seine Filmkarriere hat während dem Studium angefangen, wo er eine Teilzeitstelle bei einer Produktionsfirma hatte. Und 1996 hat er das erste Drehbuch geschrieben zum B-Movie «Romeo und Juliet». Wo es darum geht, das Nachkommen von zwei Pornoproduzenten, Romeo und Juliet heissen die, die verlieben sich und heiraten und begeben sich dann auf die Suche nach Liebe, Gewalt am amerikanischen Traum im Untergrund von Manhattan. Ja, da kommt schon so ein bisschen, hört man schon ein bisschen raus, was der James Gunn für ein Typ ist, denkt es mir. Nein, jetzt fällt auch eine Glocke bei euch auf alle Leute im Kopf, wenn ihr die Sachen hört, die ich jetzt schnell aufzähle, Tracy und Lo. Er hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben für Scooby-Doo.
Okay.
Ja, da lacht Lo natürlich. Das haben wir als Kind natürlich recht gefeiert, der Film.
Das erklärt es ein
bisschen. Ja, er ist mittlerweile auch schon 21-jährig, der Film. Krass. Dann hat er das Drehbuch geschrieben zum Remake von Dawn of the Dead. Ich weiß nicht, ob das euch etwas sagt, ob ihr den mal gesehen habt. Geschaut
habe ich ja nie. Nein.
Ja. Dann, Movie 43 war er auch beteiligt. Das ist ja einer von diesen Filmen, der als schlechteste Filme von allen Zeiten gilt. Das war so ein Episodenfilm, wo ganz viele namhafte Regisseure und Schauspieler dabei waren. Da hat er auch eine Episode gemacht. Dann aber natürlich eben bekannt worden, vor allem 2014 durch Guardians of the Galaxy, 2017 Guardians 2, dann 2021 Suicide Squad, 2022 Peacemaker Fernsehserie und 2023 jetzt eben Guardians of the Galaxy 3. So, jetzt hat er sicher das eine oder andere erkannt, aber eben, es ist schon einer, der jetzt nicht so bekannt ist, sage ich jetzt mal, wie der Sam Raimi, der den zweiten Doctor Strange gemacht hat. Also James Gunn, noch immer noch so ein kleiner Game-Tipp, hat jetzt gesagt. Gut, wir sind jetzt heute im Kino gewesen, der Dread Guardians schauen. Das ist sind nicht nur die drei Filme, der erste Guardians und der zweite und der dritte, sondern es hat auch noch ein Holiday Special gegeben. Und auch sonst die ersten Auftritte von den Guardians in den Marvel-Filmen. Und wir wollen jetzt das mal chronologisch ein bisschen durchgehen, hätte ich vorgeschlagen. Und da fangen wir natürlich an mit dem 10. Film aus dem MCU, der 2014 ist rausgekommen, mit Figuren, die dann zumal, glaube ich, nur wirklich richtige Hardcore-Marvel-Fans kennt haben.
Camera speed.
Down production, take one.
Action!
We arrested these five on Xandar. Check out the rap sheets.
Drax, aka the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in his search for vengeance. Gamora, soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Rocket, wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup.
What the hell?
Groot. He's been traveling recently as Rocket's personal houseplant / muscle.
Peter Jason Quill. He's also known as Star-Lord.
Who calls him that?
Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud.
Oh, I'm sorry.
I didn't know how this machine worked.
Ja, man, der Trailer können kürzen, aber ich habe gefunden, ich habe jetzt einfach mir abnehmen, jetzt nochmal einen Monolog zu führen und alle die Figuren vorzustellen. Das hat jetzt der Trailer für mich übernommen. Und ich muss sagen, weisst du noch denn 2014, für mich war dann klar gewesen, nach dem Trailer, den müssen wir unbedingt schauen. Und das war ein wunderbares Kinoerlebnis gewesen, weil du bist dann mitgekommen.
Ich weiß es nicht
mehr. Ei, ei, ei. Mo, nach einer frühen Schicht, die ich beim Radio hatte.
Ah, war das denn, wo es 30 Grad war, draussen, wo wir im Kino waren, Mittwochmittag? Ja. Ah, stimmt, ist das Guardians gewesen?
Ja, der erste Guardians.
Ah, hure cool. Und jetzt, wenn ich die Verknüpfung kann machen, das ist hure geil.
Ja. Und jetzt kannst du noch eine andere Verknüpfung machen. Machst du noch Sinn, wer dann ist mitgekommen?
Ann Moser.
Genau, die schafft ja heute mit der Tracy zusammen. Genau. Voila! We bring the family back together, könnte man fast sagen.
Der Kreis schließt sich. Yeah.
Liebe Grüße an Ann Moser. Genau. Ich weiß nicht, ob sie das lost. Wahrscheinlich nicht, aber sie sollte eigentlich. Jetzt hast du gehört, wie wir den Film zuerst mal gesehen haben, Tracy. Und es war wirklich ein bleibendes Erlebnis gewesen, wo man die Leute daran erinnern müssen. Aber wie du gehört hast, wenn man sich daran erinnert, ist es eine freudige Erinnerung. Wie es bei dir war, auch im Zuge von dem, wo du all die Marvel-Filme durchgeschaut hast. Bei dir ist es ja, glaube ich, nicht ein Kinoerlebnis
gewesen. Es war wirklich kein Kinoerlebnis gewesen. Lustigerweise habe ich zuerst den zweiten Guardians of the Galaxy geschaut. Weil der Kollege sagt, ja, komm mit uns in Kino, wir schauen den. Ich sage, ja, keine Ahnung, ist das der zweite Teil vom ersten Teil? Ja, ja, ich komme auch nicht raus, aber egal, also komm mit, ich habe ihn lustig gefunden. Und dann habe ich eben nach dem ersten meinen Marvel-Marathon angefangen und dann natürlich, und lustigerweise, der Guardians of the Galaxy alle ausgelassen, die zwei ausgelassen, weil ich irgendwie gefunden habe, das interessiert mich nicht. Dann habe ich gemerkt, ah, die kommen ja noch mal vor. Dann habe ich das natürlich noch nachgeschaut. Und, ja, das war daheim, aber er hat mir gefallen. Er geht halt so ein bisschen aus dem Konzept raus von dem MCU-Filmen, weil er recht lustig ist, also lustiger als die anderen, würde ich jetzt mal behaupten. Für mich persönlich zumindest. Und sehr viele Musikeinlagen, was sehr typisch ist für Guardians of the Galaxy.
Ja. Vor allem die Art von Musik ist ja meistens so ein Stück, genau, wo man nicht unbedingt so präsent hat. Also da sprechen wir natürlich den Awesome Mix von Volume 1, 2 und 3 jetzt mit dem dritten Film an. Und das ist schon so ein bisschen rausgestochen. Bei anderen Filmen hat man immer so Pop-Songs oder Rock-Songs gewählt, die alle kennen. Und da ist immer so, ah, krass, geiler Song und so.
Mhm, genau. Den man
vielleicht gar nicht so kennt. Ja. Ja. Du hast gesagt, die fallen aus dem Raster, die Guardians, und das war das, was wir dann, obwohl es ja noch zu einer Zeit war, wo man immer noch so, glaube ich, im Marvel Fieber drinnen war, dass die so ein einen neuen Wind reingebracht in die ganze Geschichte. Und das ist auch das, was dir auch an den Guardians so sympathisch war. Also, dass du jetzt vorhin eben, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir beide dann mit einem Grinsen auf dem Gesicht aus dem Kino sind gekommen, weil es halt schon ein bisschen in eine andere Richtung ist gegangen, so ein bisschen abgefreakt auf eine Art, und man sich gar nicht hätte vorstellen können, dass das funktioniert mit diesen Figuren.
Absolut. Aber es war das erste Mal, dass sie wirklich so die Outcasts oder die Underdogs oder einfach nicht die typischen, klassischen Superhelden ins Zentrum von der Aufmerksamkeit gerückt, sondern einfach so ein paar zusammengewürfelte Dudes. Also ich meine, einer, der Zeug zusammenklaut, ein Waschbär, ein Baum und eine Auftragsmörderin und ein strunzdummer Krieger. Was willst du noch mehr? Es ist einfach eine geile Kombi. Und das ist so also cool, es war schon mal ein Film, der sich selber nicht allzu ernst nimmt. Und das ist einfach klasse gewesen.
Ja, das ist das, was Tracy vorher gesagt hat, der ganze eigene Humor. Obwohl ja die Marvel-Filme gängig so ein bisschen humorvoll waren. Aber du merkst, glaube ich, so ein bisschen die Handschrift von James Gunn, auch wenn man jetzt seine anderen Filme nicht kennt, man merkt auch, dass es eine andere Art von Humor ist, die irgendwie so ein bisschen aus dem Marvel-Raster rausgeht. Das könnt ihr auch unterschreiben und würde mich jetzt noch interessieren, ob das beim dritten immer noch so ist. Die Figur hat Lo jetzt ganz schön zusammengefasst. Also wir haben den Peter Quill, gespielt von Chris Pratt, der eben der Star-Lord ist, wie er sich gerne nennt, wo der ist, der Zeug klaut. Der ist sozusagen ein Ravager. Er ist als Kind entführt worden vom Ravager-Anführer Yondu. Das sind so wie eine Art Piraten irgendwie im Weltraum. Dann haben wir den Rocket Raccoon, der zusammen mit dem Groot quasi so Kopfgeldjägermässig unterwegs sind. Die beiden werden gerettet, also der Rocket vom Bradley Cooper und der Groot vom Vin Diesel. Der hat eine ganz sehr anspruchsvolle Rolle gehabt, hat nämlich wirklich so sehr kaltvoll immer wieder müssen sagen: I am Groot. Und Gamora, die Tochter von Thanos, die ja vor allem bei den Avengers noch relativ wichtig ist worden, wo ja, Jagd gemacht hat auf die Infinity-Steine und der Drax eben ein bisschen dümmlich, aber gleich irgendwie liebenswert. Keine Ahnung, was der eigentlich genau ist.
Ich weiß aber auch nicht.
Was das für eine Spezies soll sein.
Hat er nicht irgendwie seine Familie gerecht, weil die Familie schon umgebracht
wurde? Genau, ich glaube, seine Familie ist dann umgebracht worden, wo der Thanos seinen Planet übernommen hat.
Ja, genau.
Und der so ein bisschen, also ist meistens oben ohne unterwegs, so dunkelblau-grau. Und hat so wie rote, ja, so Verzierungen auf dem Körper, ja, die so ein bisschen wie Tätowierungen aussehen.
Genau.
Ja, das wäre so ein bisschen die Runde von diesen Figuren, die man da im ersten Film begegnet ist. Wie wir schon gesagt haben, recht schöne Abwechslung zum Resten. Und mir denkt so, Guardians haben so die ganze Zeit immer so ein bisschen reingebracht, haben das Ganze ein bisschen aufgelockert im MCU. Aber da, auch wenn es aus meiner Sicht nicht zwischendurch auch ein bisschen ernster ist geworden, aber da kommen wir dann später noch dazu. Zwei Sachen, die sonst noch charakteristisch sind für Guardians-Filme, ausser das, was wir schon angesprochen haben, die Hauptfiguren und die Awesome Mixes, die ihr übrigens nachhören könnt in unserer Playlist, die wir noch auf Spotify haben, da, Filmsünder OST müsst ihr eingeben, Suchfunktion, und dort haben wir die drei Awesome Mixes reingeladen, dass ihr dort mal reinhören könnt. Und was eben auch noch so charakteristisch ist, es hat natürlich, wie sich das gehört, in jedem Film ohne Bösewicht oder ein paar Bösewicht. Im ersten Film wäre das der Ronan. Den kennst du vor allem, Lo, das ist der Lee Pace aus Pushing Daisies.
Ja, genau.
Hast du dich noch besinnen an die Serie?
Ey, ja, die letztens gerade wieder anfangen
zu schauen. Kann man die noch einmal schauen? Habe ich gar nicht gewusst.
Ich weiss nicht mehr, was es war, auf Disney, Amazon oder wo immer. Aber die kann man noch einmal schauen, ja.
Ich kenne den vor allem von Walking Dead.
Auch, er spielt dort auch mit.
Oder das ist ja dann viel.
Nein, der Anger. Das zeigt schon etwas, merci Tracy, dass dir jetzt das passiert ist. Man kann glaube ich schon ein sagen, dass der Bösewicht auch so ein bisschen vergessenswert ist. Wenn man so im Marvel-Lore unterwegs ist, ist das glaube ich einer, wo man sich nicht so unbedingt daran erinnert. Oder wenn man so einen Top 5 oder Top 10 würde machen von den Marvel-Schurken, wäre der wahrscheinlich nicht
der drunter. Der war nicht den wahrscheinlich. Aber ich weiss jetzt, wer das Mensch mal.
Ja. Ja, der ist echt quasi auch ein Handlanger vom Thanos, den man ja dort das erste Mal so richtig sieht. Kurz hat man ihn im Abspann von Avengers gesehen, also, echt den Kopf. Und hier tritt er ja wirklich Erscheinung in diesem ersten Guardians of the Galaxy-Film. Dann haben wir dort noch Nebula, das ist die Schwester von Gamora. Und der Yondu, eben der, den du jetzt gemeint hast, das ist der, der Star-Lord oder der Peter Quill als King auf der Erde entführt hat. Könnte man jetzt hier in diesem Film auch noch so ein bisschen als Bösewicht bezeichnen. Wie findet ihr jetzt so die Bösewichter jetzt aus dem ersten Guardians? Eben der Ronan ist ein bisschen vergessenswert. Lass deine Meinung so ein bisschen zu... Machst du dich überhaupt noch so besinnen, wie das dann war in diesem ersten Film? Du hast jetzt, glaube ich, für diesen Podcast nicht noch extra nochmal geschaut.
Ja, es hat mir zeitlich nicht gelangt. Klar, also für einen Film ist er natürlich essentiell. Er hat zwar auch nicht so mega, mega viele Auftritte, aber so jetzt im gesamten MCU gesehen, hat er wirklich nur eine sehr, sehr kleine Rolle gespielt, weil er halt auch in den anderen Filmen nicht einmal schon nur vorgekommen ist oder überhaupt erwähnt ist worden.
Ja, es ist also ein bisschen etwas, was Marvel allgemein so ein bisschen krank dran, dass die Helden meistens recht gut charakterisiert werden und die Schurken halt ein bisschen runtergehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie der Thanos zum Beispiel. Vielleicht kann man den von heute aus dem aktuellsten auch dazu erzählen. Das sehen wir dann später, aber eben meistens so ein bisschen vergessenswert. Aber trotzdem halt auch charakteristisch für Guardians-Filme, weil die auch ja immer so eine super Schurke haben oder eben mehrere. Und was auch noch so ein bisschen eine Eigenheit ist aus diesen Filmen oder beziehungsweise jetzt mittlerweile auch in allen Marvel-Filmen, sind Cameos. Das sind so die Gastauftritte, was wie gesagt in allen Marvel-Filmen immer wieder gibt, mehr oder minder gelungen. Ich würde jetzt aber sagen, in den Guardians-Filmen sind sie meistens recht cool. Also gerade jetzt im ersten, wo Glenn Close plötzlich auftritt, der John C. Reilly und der Benicio del Toro. Das sind für mich so der Collector, also gerade ganz vorne von mir aus gesehen. Alles so Sachen, die man sich glaube ich gerne mal daran erinnern. Was natürlich auch immer eine Frage ist, die man sich stellen muss, und die würde ich jetzt gerne von euch beiden beantwortet wissen, bei dir, Tracy, was schon ein bisschen angesprochen hat, wo eigentlich das Marvel-Universum hat durchgehen wollte, ohne dass Guardians unbedingt dabei sind. Aber wenn es jetzt so der erste Film wieder so im Kopf hast, wie wichtig ist jetzt der für dich gewesen, so für im Zusammenhang mit anderen MCU-Filmen? Hat man jetzt den einfach kategorisch können streichen oder ist es gleich wichtig, wenn man den gesehen hat?
Ich habe es echt gefunden, es ist wichtig, nicht zu sehen, einfach damit man später noch rauskommt, weil ja Figuren auch wieder vorkommen. Und ich habe ja wirklich das durchgeschaut ohne Guardians, dann habe ich so gefunden, okay, ich weiss, von wo sie sind, von welchem Film. Ich habe den Film nicht geschaut, ich kenne die gar nicht, ich weiss nicht, wie die drauf sind. Mehr so für sie zu kennenlernen, ist der erste sicher wichtig. Und dann, wenn man die restlichen jetzt auch, eben das 2 und das 3 schaut, ja, das 2 sicher auch wichtig, um die Geschichte zu verstehen. Weil im ersten kommt ja, glaube ich, nichts Grosses zu der Geschichte, wie das sie zusammengefunden, also mal wie sie zusammengefunden haben, kommt ja im ersten vor. Aber ja, was eben zum Beispiel die Geschichte von Peter Quill, wie das der überhaupt in die, wie der als Mensch überhaupt auf die Galaxie, in die Galaxie ist gekommen, oder? Von dem her, mal, ich finde es wichtig, es gehört dazu, definitiv.
Lobe dir, wenn man dir jetzt würde sagen, bei all den fast 30 Marvel-Filmen, die es mittlerweile auch gibt, wenn man würde sagen, mach einen Rewatch, du kannst dir die wichtigsten rauspicken, wären da Guardians dabei?
Ich würde sagen, ja. Also der erste, auf alle Fälle. Weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der erste Guardians of the Galaxy der erste Film, der wirklich mal thematisiert oder einfach mal zeigt, dass es eben außerhalb jetzt von Asgard und der Erde im Weltall noch so viele andere Völker, Planeten und Sachen gibt. Und ich finde, das ist eigentlich so wie ein Schlüsselfilm, der das ermöglicht, dass da die Leute wirklich mal sehen, ah, warte mal, es gibt noch so viel mehr, es ist nicht nur die Erde, Asgard, es gibt noch viele andere Sachen. Und dann kann man auch mal auf das Heisen aufbaut, dass dann eben, von wo kommt jetzt der Hure Thanos, wo kommt jetzt das und dieses und jene her, oder? Dass man da überhaupt mal reinkommt und checkt, ah, okay, es ist jetzt nicht nur auf die zwei Orte beschränkt, sondern es ist ein ganzes Universum voll. Vor allem mit verschiedenen Planeten, Völkern, was auch immer, Geschichten, die dann irgendwie da zusammenhängen können. Und das ist dann auch, ich glaube, im späteren Verlauf von dieser MCU-Geschichte ist es dann auch recht essentiell gewesen, dass das eben, dass man das weiss. Weil dann auch eben viele Figuren von dort her sind gekommen.
Ja, und dass man natürlich
auch nicht... halbwegs verständlich.
Ja, mal, sicher. Ja, das macht gar nicht. Nein, tipptopp, finde ich. Für das du den Film gar nicht oder nicht mehr extra hast geschaut, bist du da noch sehr gut unterwegs. Ein wichtiges Detail ist aber vergessen. Und zwar wird hier zuerst mal so richtig erklärt, was es mit den Infinity-Steinen auf sich hat. Aber ja, das weiss so, man, glaube ich, wirklich nur, wenn man den Film gerade wieder mal gesehen hat. Weil ich habe jetzt vor 2 Wochen oder so wieder mal geschaut und mir ist das auch nicht mehr präsent gewesen. Das ist so ein Moment gewesen, wo ich dachte, ah, klar, das wird ja hier so ein bisschen etabliert, dass man da rauskommt. Also von dem her gesehen eigentlich doch noch einen relativ wichtigen Beitrag zum MCU, auch wenn man dann zumal gesagt hat, ja, der tanzt so ein bisschen aus der Reihe und ist eigentlich gar nicht so wichtig im Zusammenhang mit anderen, aber eben gleich auch. Also es ist nicht einfach nur so schau hin und geh vorüber, sondern hat wirklich auch noch Auswirkungen auf die gesamte Marvel-Geschichte. Was man jetzt vielleicht beim zweiten Auftritt von den Guardians nicht unbedingt kann behaupten, Guardians of the Galaxy Volume 2 2017 rausgekommen, einzuordnen ist steigend nach Captain America Civil War und dem ersten Doctor Strange. Und dort erfährt Peter, dass er der Sohn ist von einem außerirdischen Wesen, das sich Ego nennt. Wird gespielt von Kurt Russell. Also das ist eigentlich ein Planet. Und der macht zuerst so den Eindruck, als würde er einfach seinen langen verschollenen Sohn wieder finden und mit ihm Zeit verbringen. Weil der auch Übermenschliches in sich trägt, aufgrund dessen, dass sein Vater ja übermenschlich ist. Und irgendwann stellt sich dann heraus, dass der Ego die Kräfte, die im Pete steckt, eigentlich nur missbrauchen will, dass er sich auf allen Welten kann ausbreiten kann, wie ein Krebsgeschwür, könnte man fast sagen. Und das klingt jetzt so bedeutungsschwanger. Er hat hier den Krebs in die Mutter von Peter gepflanzt, weil es ist auch so eine fadenscheinige Begründung, die er dort angeht, reingeht. Ich weiß nicht, ob er das noch präsent hat, sondern er sagt einfach, ja, er hat sie so fest geliebt. Und sie ihn, ihm, oder dass sie so fest wie eine, ihm der Wunsch geäußert oder hervorgebracht hat, dass er wieder zu ihr zurück will auf die Erde, dass er müssen wie lassen sterben, damit er so wie los ist als Last. Ja, und kommt jetzt davon aus, dass man will. Ja, eben, aber jetzt tönt es so wahnsinnig bedeutungsvoll, aber so im Gesamtkontext, glaube ich, ist das der Guardians-Auftritt, der auch am wenigsten wichtig ist für die restlichen Marvel-Filme. Weil ich glaube, dort sind sie am Schluss glaub, genau gleich wie am Anfang.
Ja, da erklären sie ja nur die Geschichte, eben, wie der Peter Quill in die Galaxie ist gekommen, von wo er überhaupt kommt. Ich glaube, im ersten wird gar nicht erklärt, dass der eigentlich von Erden ist und dass er entführt ist.
Oh, das sieht man gerade am Anfang, aber er ist kurz. Ja, du siehst, dass er entführt wird, aber du weißt nicht genau, so weißt, dass seine Mutter wahrscheinlich an Krebs gestorben ist und dass der Yondu ihn entführt hat. Mhm. Aber im ersten Film hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, das war so ein Arschloch, das ihn irgendwie missbraucht hat, weil er klein war und so und gäbig für mehr Zeug zu klauen. So.
Genau.
Ja, und zweitens erfahrt man dann eben, dass der Ego eigentlich ein recht machtgeiles Wesen ist und denkt, der Yondu von Anfang an der richtige Vater weg war vom Star-Lord. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen konstruierte Sache. Lass mich ja den auch zusammen gesehen. Hast du den noch mehrmals geschaut seither? Also der erste kann man ja glaube ich sagen, den haben wir, also zumindest ich mit dir sicher mindestens dreimal gesehen. Kino inklusiv. Und dann der zweite haben wir ja zusammen im Kino gesehen und ich weiss gar nicht, wie hast du den dann noch weiter konsumiert?
Ja, einmal habe ich ihn dann auch noch mal geschaut. Das war, glaube ich, ein verkaterter Sonntag, wo ich beide Guardians-Filme noch mal geschaut habe.
Ja, für einen verkaterten Sonntag ist er, glaube ich, ideal. Ja, man muss nicht viel studieren.
Ja,
das stimmt.
Ja, einmal habe ich ihn dann noch mal geschaut. Genau. Aber mehr wegen der Schluss mit dem Yondu. Ich glaube, mit dem Luca habe ich darüber geredet. Und dann wollte ich ihn noch mal schauen.
Liebe Grüße gehen aus auf Kambodscha zum Luca.
Ach, sind die schon gegangen?
Ja, die sind schon gegangen, ja.
Leck, du mir mal Zeit vergeht.
Ja, ja, du. Jetzt ist schon fast ein Monat. Nicht fast. Schon ein Monat, ja, sie sind schon dort.
Oha,
ja, krass. Das ist noch ein kleiner Exkurs schnell. Für den Luca, falls er uns hört, du Heimweh hat nach uns. Liebe Grüße und wenn wir an dieser Stelle schon grüßen, sie können wir auch noch unsere Mutter grüßen, weil die sicher den Podcast auch hört und sicher eine hohe Schissfreude hat, dass wir uns wieder mal zusammengefunden haben, rein stimmlich.
Absolut. Und für den Fall, dass sie es morgen lässt, Mütterli, alles Gute zum Muttertag.
Genau.
Lass es erst morgen.
Ja, lass es erst morgen. Wenn du jetzt das hörst, Pause, zurückspulen 15 Sekunden und dann am Sonntag 14. nochmal abspielen.
Genau.
Was sind wir jetzt gewesen? Nein, es ist, bist du aber auch der Meinung, es ist schon eher einer, wo jetzt so im Gesamtkontext, der steht jetzt so ein bisschen irgendwie so, wie sagt man denn mit Landschaft?
Ja, er hat jetzt eine grosse Relevanz.
Ja, genau.
Genau, er erklärt ein bisschen eben, warum dass der Peter im ersten Teil nicht stirbt, obwohl er direkt den Infinity-Stein anlenkt.
Stimmt.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund dahinter, dass man ein bisschen erklären will, warum ist das so. Aber es steht da so ein bisschen im Raum, übermenschliches Wesen, Gott, irgendetwas in diesem Stil. Woher kommt es, dass er da nicht stirbt? Ich glaube, das haben sie ein bisschen versucht, mit diesem Film zu erklären, was da dahinter steckt, dass er eben nicht stirbt. Wenn er die Infinity Stones einfach so anlenkt, wie es eigentlich normal sterblich sollte.
Genau. Ja, stimmt. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt.
Guter Punkt. Das stimmt. Ich habe es nicht mal mehr im Kopf gehabt, wo ich den Film vor zwei Wochen wieder geschaut habe. Also, es bleibt dem nicht so. Der Ego, Tracy, so, wir haben vorhin über Bösewichter geredet, gespielt von Kurt Russell. Ich weiß nicht, für mich hat der natürlich, der hat einen gewissen Stellenwert, der Schauspieler. Der ist schon als Kind, der hat Disney-Filme mitgespielt gehabt, dann später natürlich auch dank John Carpenter Filme wie The Thing oder Big Trouble in Little China, die Klapperschlange oder besser gesagt Escape from New York natürlich, ist er als Ikone in die Filmgeschichte eingegangen. Jetzt hier als Ego, als Bösewicht, als Vater vom Star-Lord, ist das jetzt so einer von diesen Bösewichten, wo man könnte sagen, Momo, das ist jetzt einer, der in der vorderen Liga mitspielt, von den Marvel-Schurken.
Ich hätte jetzt gesehen, nein.
Du musst nachschauen, wer es ist, gell?
Nein, ich weiß genau, wer das ist. Nein, das schon nicht, aber ich finde nicht.
Ja, er hat halt einfach durch seine, also weil er halt Kurt Russell ist, hat er halt eine gewisse Präsenz, aber
genau,
mehr auch nicht.
Genau, das ist es. Wir kennen ihn und das Gesicht ist für mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und wo man ihn im Film hat gesehen, habe ich wirklich gedacht, das ist ein guter, wirklich. Also ja, wie nichts mir dabei denkt, dass der vielleicht Sachen als falsch herausstellt. so ein bisschen etwas heimelig, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber eben, ja, er bleibt nicht als böse. Vielleicht auch gerade wegen dem.
Ja, er ist schon nicht wirklich wichtig, wie wir vorhin gesehen haben, ausser zu etablieren, warum es der Peter da quasi so ein bisschen übermenschliche Kräfte hat. Andererseits ist es gleich auch ein bisschen wichtig, weil wir durch ihn Celestials kennenlernen, die zu diesen Körper eingehen. Das ist so eine Rasse von Wesen, die über eine riesen... Ich kann meine Notizen nicht mehr lesen, Achtung. Die über eine riesen Materie-Energie-Manipulationsfähigkeit verfügen. Ah, okay. Und sie sind vor Millionen von Jahren entstanden, die Infinity-Steine gebraucht, dann zumal. Und neben dem Igo sind noch bekannte Celestrius, der Eson, der Sucher, der mit dem Powerstein umhantiert hat. Nowhere ist auch ist der Kopf von einem Celestrial. Also das ist dort, wo der Collector lebt und später die auch Guardians. Das ist quasi der Planet oder die Stadt da in der Galaxie. Ist der Kopf von einem Celestrial. Und dann gibt es eben so Hybriden wie der Peter Quill. Ich weiß gar nicht, sind die Celestials irgendwann mal noch wichtig geworden, außer die Guardians 2. Ich habe jetzt eben auch nicht alles gesehen. Eternals zum Beispiel ist etwas, was mir noch fehlt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ich habe das auch nicht gesehen. Ja. Ich habe letztes Mal schon darüber geredet.
Lohnt auch nicht. Ja. Ja, eben. Auch nicht nachgeholt und muss man gar nicht unbedingt nachholen.
Aber vielleicht noch etwas zum zweiten Film, ja. Apropos Relevanz und so weiter. Dann kommt ja zuerst mal die Mantis vor, die ja dann später
genau, ja.
Also dazugehört, oder?
Ja, das ist eben auch noch interessant, dass eigentlich am Ende von jedem Guardians-Film ist Konstellation ein bisschen anders.
Stimmt, ja.
Also im ersten haben wir ja so die Grund-Guardians, sage ich jetzt mal, der Peter, Gamora, der Drax, der Groot und der Rocket. Und hier in diesem Film kommt eben noch der Mantis dazu und der Kraglin, den wir vorhin angesprochen haben. Das ist sozusagen die rechte Hand vom Yondu, wo ja Guardians 2 näher stirbt. Und ja, der ist dort näher auch noch dabei nach dem zweiten Guardians-Film. Ja, auch Cameos haben wir hier wieder. Der Sylvester Stallone hat jetzt erstmal einen Auftritt. Der David Hasselhoff, ganz kurz. Der Jeff Goldblum soll auch vorkommen, ist jetzt mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Außer, ich glaube, im Abspann kommt er einfach schnell vor. Aber ja, das ist ja auch so eine kleine Seitenhieb an Tor 3. Miley Cyrus hat ja auch nicht erkannt, die ist scheinbar auch irgendwo versteckt in diesem Film.
Ist das nicht die Goldige?
Nein, es ist...
ist das schon wieder?
Die Goldige, die kennt man, glaube ich, gar nicht als Schauspielerin. Aber eben,
Elisabeth Debicki.
Ja, sagt mir nichts. Ja. Kennst du die? Ja. Ja, ist ja gleich. Aber so als Filmfan könnte man noch den Wing Rhames kennen. Der spielt der Kollege von Ethan Hunt in den Mission Impossible Filmen, da der Hacker zum Beispiel, oder der Marcellus Wallace bei Pulp Fiction und Michelle Yeoh natürlich, wo man jetzt gerade wieder ein bisschen mehr präsent hat durch Everything Everywhere All at Once oder aus dem James Bond Film Tomorrow Never Dies. Die spielen dort alle mit. Das ist krass, dass die da wieder aufgefahren haben. Für den zumal für den zweiten Guardians-Film. Ich muss sagen, jetzt, als ich ihn wieder gesehen habe, ist nicht, oder immer noch nicht so toll wie der erste. Also wenn ich müsste auslesen, wenn ich einen von diesen beiden Filmen nochmal schauen müsste, wäre es ganz klar der erste. Und auch hier tut Marvel-Formel schon wieder so ein bisschen eher zugreifen. Also der Humor hat sich schon ein bisschen in Marvel richtig entwickelt. Mhm. Ja, aber eben, das weiss ich nicht, wie fest dass man den Eindruck noch hat, wenn man den Film nicht erst gesehen hat. Ich weiss auch nicht. Oder was ist bei dir der Grund, zum Beispiel Tracy, dass du jetzt vielleicht den Film, ja, sag jetzt nicht unter die Favoritenliste knallst?
Ja, ich weiss, es ist noch schwierig zu sagen. Vielleicht eben, weil es halt wirklich so ein die Figuren sind, die nicht auf der Erde sind, nicht dort, wo sich das Zeug abspielt. Das klingt jetzt ein blöd, weil schlussendlich sind sie auch dort und helfen, den Thanos zu bekämpfen. Und eigentlich auch sind dort wichtige Figuren dabei, also die beiden Töchter von Thanos, oder? Also die Entführten. Nicht wirklich Töchter, aber ja, vielleicht wegen dem, weil sich das Zeug in einer anderen Galaxie abspielt. Ich glaube, das wäre so ein der Grund, wieso ich sie nicht immer gerade schauen würde, wenn ich nochmal einen Marathon machen würde. Mhm.
Das ist bei dir auch eher so etwas, bist du auch nicht so Science-Fiction in dem Sinn? Sonst.
Mo, eigentlich schon, klar. Aber ich glaube, an Marvel gefällt mir so, dass näher an unserer Welt. Mhm. Oder das, ja, okay, logisch, eben die Superhelden und so, das ist ja unrealistisch, aber dass es sich auf unserer Erde abspielt, mhm, oder, wo wir ja kennen tatsächlich. Und so ein bisschen die Vorstellung von, wenn die Superhelden da wären, wirklich, dann würde es so aussehen. Und durch das, dass Guardians of the Galaxy eben aus anderen Galaxien kommen, ist es so ein bisschen weniger fassbar.
Dabei hat es doch ein so grossen Punkt oder so ein Magnet eingebaut, der ihm immer wieder zu diesem Film so zurückziehen, was er beabsichtigt. Und das ist der Baby Groot. Kopf.
Ja.
Das ist doch noch kurz Baby.
Ja, im zweiten Film, durch den ganz zweiten Film.
Der ganz zweite Film eigentlich ja nicht mehr. Während der Kampf gegen Thanos ist er auch klein.
Nein, er ist ein Teenager.
Ah, der Teenager, stimmt.
Dort ist er recht.
Das ist schon nicht mehr herzig.
Der nicht mehr so, ja.
Nein, aber der Baby Groot, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen der, auch noch so ein Teil gewesen, vom, wo ich mich noch gut mal besinne im Kino. Das ist jetzt ein Drieu-Faktor gewesen, wo man gleich müsste sagen, ja, mal, ist doch irgendwie gleich noch schön. Obwohl jetzt er nicht alles ausgemacht hat.
Aber also schon nochmal das Intro, der Baby Groot von Tanzen zu Mr. Blue Sky, währenddessen die anderen irgendeinen so huren Tentakelmonster bekämpft, ja, ist es schon nochmal wert genug, den ganzen Film noch fertig zu schauen.
Ja, definitiv. Er ist schon herzig. Und lustig. Halt, eben macht es so lustig. Dadurch, dass er einfach nur sagt, I am Groot und alle ihn verstehen. Das finde ich immer recht witzig.
Ja, wie sie ihn dann plagen, zu dem so leid, wo er ist gleich noch so herzig und er wieder hässig und er ist irgendwie noch herziger, weil er hässig ist. Das ist wirklich ein Zucker, das
ja,
Viech.
Ja, hat etwas.
Ja, da kommt man gleich noch ein bisschen zu schwärmen. He.
Ja, definitiv.
Im nächsten Auftritt haben wir halt eben den Baby Groot auch nicht mehr gehabt, so als Jö-Faktor. Dann war der Teenager Groot, der wirklich sich auch benimmt wie ein Teenager. Und ich würde sagen, das war ein Auftritt gewesen, wo vor dem dritten Guardians, sage ich jetzt mal, der letzte wirklich wichtig oder letzte wichtige Auftritt gewesen von den Guardians, der wirklich Einfluss genommen hat, so ein bisschen auf das gesamte Geschehen, und das war Avengers Infinity War gewesen, 2018. Und da hat man zuerst den Aufbau mit dem Thor und seinen Asgard, Dianer, die dort überfallen werden im Weltraum. Ja, ich muss sagen, jetzt schnell ein überlegen, wie ich denen sage. Nein, oder wie zuerst der erste Konflikt auf der Erde mit Iron Man und so. Und plötzlich bist du dann im Weltraum mit so eben wieder so einem coolen, souligen Song. Guardians, wo das so ein bisschen das Zeug tingeln, so ein bisschen auch auf der Suche nach dem nächsten Auftrag, nichts Böses überlegen. Und dann plötzlich klatscht der Thor bei ihnen schieben vom Raumschiff. Und das ist dann so, wie Guardians sozusagen in Resten vom MCU integriert werden oder mit den restlichen Figuren von den Avengers.
Mhm, ja.
Und irgendwie muss ich sagen, ja, jetzt für den letzten Ant-Man habe ich Infinity War und Endgame beide nochmal geschaut. Und ich muss sagen, Guardians sind schon so ein bisschen eine Art, auch ein bisschen das Herzstück von Avengers Infinity War. Also, ich habe auch eine hohe Freude gehabt, als ich sie gesehen habe in diesem Film.
Ja, irgendwann auch. Ja, es gehört definitiv dazu.
Obwohl sie eben vorher noch gar nie etwas dort mitzuhören
genau, hatten. Genau, ja. Aber es war cool, dass die von außerhalb helfen konnten. Das habe ich mega cool gefunden an diesem Film.
Das ist schon nur der beste Witz, die lustigste Szene vom ganzen Infinity War ist ja auch daran geschuldet, dass Guardians eben kommen. I am Groot. I'm Steve Rogers. Das ist der beste Joke vom ganzen Film.
Ja,
das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn die nicht dort gewesen.
Dank dem ein paar gute Gags gegeben, ja. Und sie haben auch wirklich noch etwas dazu beitragen zu dem Ganzen. Also, weil die einen bekämpfen er mit dem Iron Man, dem Doctor Strange, dem Spider-Man, der Thanos, der Drax, der Star-Lord und Mantis und der Rocket und der Groot ja mit dem Thor unterwegs. Und eigentlich muss man ja sagen, geht in Infinity War alles in die Hose wegen dem Star-Lord. Weil der Thanos musste Gamora opfern. Und der Star-Lord natürlich mit ihr so ein bisschen das Techtelmechtle gehabt und seine grosse Liebe gefunden hat. Und natürlich tot hässig ist, dass jetzt der Thanos seine grosse Liebe getötet hat. Und durch das kann der Thanos dann erst die anderen Infinity. Genau. Und darum haben sie dort wirklich noch einen relativ wichtigen Teil dazu beitragen.
Du hast die Szene, wo die Mantis auf dem Kopf von Thanos ist, probiert ihn zu schwächen und der andere einfach verkackt. Der Star-Lord.
Ja, darum könnte man jetzt hier schon mal so schnell ein Kurzfazit ziehen, weil ich nehme es schon mal vorweg, bei Endgame haben aus meiner Sicht Guardians nicht mehr so wahnsinnig viel dazu beigetragen. Die meisten sind ja sowieso verschnippt worden bei Infinity War. Es ist ja nur noch der Rocket und der Nebula, die übrig geblieben. Und die haben auch nicht wirklich so viel zu tun im Endgame, sondern dass sie einfach so ein bisschen mitlaufen. Also darum so ein bisschen aus den ersten zwei Guardians-Filme plus Infinity War. Gibt es so eine Guardians-Figur oder einen Charakter, den dir so als Lieblingsfigur würdet bezeichnen, so ein bisschen über alte Filme? Würde ich vielleicht am Schluss nochmal fragen, wenn wir dir über den dritten Film geredet haben. Aber bis dahin, was würdest du sagen, was ist so ein bisschen die Herz-Guardian oder deine Herz-Guardianin?
Das ist eine gute Frage. Ich habe noch gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber ich glaube, bei mir ist es effektiv die Gamora. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die einfach cool. Aus X vor Endgame, wo sie halt die ganzen Sachen miterlebt hat mit den Guardians. Oder sei es jetzt eben nach Endgame im neuen Guardians-Film, wo sie ja eigentlich nicht sich ist. Also weil sie ist ja eigentlich tot von vorher.
Ja, genau. Die, aber die man
sie
kennt.
Sie aus einer anderen. Zeit, ja. Aus einer anderen. Nicht Dimension, wie ist das?
Ja, aus einer anderen Zeit halt.
So, genau, aus einem anderen Universum, so einem Paralleluniversum. Ja. Die lebt ja noch, aber die hat das alles nicht mitgemacht. Aber es ist trotzdem noch eigentlich wie sie, nur ohne das ganze Romantik-Tatü-Tata und ohne, dass sie das mit den Guardians gemacht hat. Man merkt trotzdem, dass sie, obwohl sie das alles nicht hat durchgemacht und die ganze Entwicklung, dass sie doch eigentlich in ihrem Kern ganz flotte ist.
Macht natürlich durchaus Sinn, Gamora da als Lieblingscharakter für zu haben. Crazy
ist meine Antwort vielleicht auch die Mantis im Fall.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Mantis, ja. Ich bin mega Fan von der Mantis. Die ist so herzig und gleich so manchmal ein bisschen impulsiv, je nach Situation. Und ich finde ihre Superkraft recht cool.
Die ist schon super. Vor allem, sie wird zwar natürlich so ein bisschen als Gimmick eingesetzt, gang wieder ein bisschen, oder? Aber es führt zu relativ lustigen Szenen.
Ja, und vor allem, ich finde ihre Beziehung zum Drax lustig. Weil die sich, glaube ich, recht anfreunden, obwohl sie ihnen total nicht zusammenpassen.
Ja, die zwei harmonieren echt recht gut. Vor allem auch im zweiten Guardians, wo er sie ja noch so fertig macht, weil sie ist so hässlich und weiss ich was. Ich muss eh sagen, im zweiten Film gefällt mir der Drax am besten. Da habe ich am meisten Spass gehabt. Dort ist er halt schon so ein bisschen die Witzfigur, aber irgendwie hat es mir noch lustig gedünkt, auf eine gute Art. Hat mir jetzt, also auch im ersten ist es cool gewesen, aber im zweiten ist es so ein bisschen die Spitzentrippe und dort gefällt mir das auch recht. Und so eine gute Dynamik, die beiden haben, sieht man eben auch im Holiday-Special von The Guardians of the Galaxy, wo im letzten Dezember ist rausgekommen. Tracy, du hast mir vorhin im Vorgespräch schon verraten, dass du das nicht gesehen hast.
Nein.
Dort machen Mantis und der Drax wollen Peter Freude machen, weil die Gamora ja weg ist nach Endgame, beziehungsweise sie lebt ja noch, aber es ist nicht die Version von Gamora, die Peter geliebt hat. Und dann, weil sie ihm darum eine Freude macht, erinnert sich daran, dass der Peter mal vom grössten Held erzählt hat, was es auf der Erde gibt. Und das ist ja der Kevin Bacon in Footloose, weil er sozusagen die Stadt rettet mit einem Dance-Off, was ja dann eigentlich auch im ersten Guardians übernommen wurde. Und darum entführen sie dann Kevin Bacon in diesem Holiday-Special. Lo, hast du das Holiday-Special gesehen von den Guardians?
Nein, ich habe es auch nicht gesehen.
Ist auch nicht so wahnsinnig schlimm, wenn man es nicht sieht. Ich würde jetzt sagen, eben, dass wirklich die ersten zwei Filme, der Avengers Infinity War und Avengers Endgame sicher wichtig sind, dass man ein bisschen weiss, was mit den Guardians oder wo die Guardians wirklich relevant sind. Hey, sie haben noch einen Kurzauftritt bei Thor Love and Thunder, aber da kann man eigentlich in Tonnen treten, wie man so schön sagt, weil dort haben sie wirklich nichts zu tun. Sie stehen am Anfang echt so ein bisschen nebendran unbeteiligt rum, weil sie dann irgendwie nach 26 Minuten irgendwie schon wieder aus dem Film verschwinden und Thor in die eine Richtung geht, dort sein Abenteuer erlebt, das man dann in diesem Film sieht und die Guardians wieder auf Nowhere zurückgehen und auch das Abenteuer erleben, was ja eigentlich jetzt darum gehen sollte. der grosse Abschluss von dieser Trilogie sozusagen. Und da würde ich sonst gerne überleiten zu diesem Film. Außer dir beiden hat noch etwas Wichtiges zu sagen, für das noch abzuschließen, so die Vorrunde, die wir jetzt hier gemacht haben über Guardians. Vielleicht schnell über die Vorfreude, könnte man vielleicht kurz darauf eingehen, nach all dem, was wir jetzt auch noch angesprochen haben. Tracy, wie gross war die auf einer Skala von 1 bis Marvel Head?
4.
Nur?
Ja, ja. Ich habe den Trailer gesehen und so dachte, okay. Dann habe ich aber gehört, dass ja, man sollte die Nasentücher mitnehmen und sei traurig. Und jemand hat gesagt, ja, schon beim Trailer gerannt. Und ich so, hä? Wieso? Ich komme nicht raus, wieso? Ja, aber die Erwartungen sind natürlich übertroffen worden. Also
oh, mir, wow, okay.
Also von einer 4 ist es definitiv höher jetzt.
Gut, dann haben wir da schon ein kleines Fazit, ein Zwischenfazit von Tracy Law. Wie sieht es bei dir aus, als vielleicht ein bisschen grösserer Guardians-Fan, zumindest vor dem dritten Film? Wie fest bist du heiß auf diesen Film, beziehungsweise wärst du überhaupt schauen, wenn ich dich nicht dazu gezwungen hätte, mit unserem Podcast aufzunehmen?
Wahrscheinlich nicht!
Ah.
Nein, es ist wirklich schlimm. Also ich würde sagen, auf dieser Skala wäre es bei mir vielleicht ein 3 gewesen. Weil ich habe es auch immer wieder vergessen. Ich verfolge es überhaupt gar nicht mehr. Ich habe weder einen Trailer gesehen, noch habe ich irgendwelche Spoiler gesehen irgendwo. Gar nichts. Es war eigentlich wirklich komplett nicht bei mir auf dem Schirm gewesen. Und durch das halt auch nicht irgendwie mega Vorfreude oder sonst irgendetwas. Und wo ich mir dann auch vorgenommen habe, jetzt gehst du im Kino schauen, du hast am Samstag die Podcast-Folge, hat es mir einfach noch zusätzlich abgelöscht, weil da, wo ich jetzt lebe, läuft dieser hure Film ein einziges Mal die Woche auf Englisch. Und das ist morgen.
Mhm. Also am 14. Muttertag.
Genau. Und ich habe gefunden, ja, scheisse, bringt nichts, wenn ich noch morgen schaue, weil wir heute Podcast aufnehmen. Das heisst, ich muss noch in deutscher Synchro schauen. Das heisst, jetzt eh schon gar keinen Bock mehr.
Ja, wir können dann eher hören, ob es sich dann gleich gelohnt hat und vielleicht das, die Vorfreude, die nicht vorgeherrscht hätte, vielleicht noch ein bisschen, sag jetzt mal, in versöhnlich geändert hat am Schluss. Ich für mich muss sagen, ich war jetzt auch nicht wahnsinnig gehypt, wenn man das Wort brauchen will. Aber eben, wo der Trailer ist rausgekommen, der erste, hat es mich eben dann gleich ein bisschen gepackt.
We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Hello! We come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude?
No, dude, no, no! Ow!
Hey! And we'll kill anyone who gets in our way.
No, not kill anyone.
Kill a few people.
Kill no people.
Kill one guy, one stupid guy who no one loves.
Now you're just making it sad.
Ja, ich bin halt einfach zu beeindrucken, muss ich sagen. Wenn es da so ein bisschen pompöse, bam, 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 und dann noch so ein kleiner Song noch im Hintergrund hat, der ein bisschen episch tönt, dann komme ich halt dann einfach immer schon ein bisschen Hühnerhaut drüber und bin dann irgendwie geflasht und gehypt. Ich hasse zwar das Wort. Vorgefreudet werde ich dann auch. Ja, der 6. Oder beziehungsweise, nein, 6 Jahre nach dem letzten vollwertigen Guardians-Film ist jetzt der Guardians Volume 3 rausgekommen. Das hat doch ein bisschen seine Gründe gehabt, dass der erst jetzt rausgekommen ist, weil es hat ja da so ein bisschen Beef gegeben zwischen James Gunn und Disney. Ich weiß nicht, wie fest das dir das mitbekommen hat. Tracy, du schüttelst den Kopf.
Gar nicht, ne?
Lobe dir, sehe ich nicht, ob du
ich schüttle den Kopf
an. Ah, gut, also. Dann mache ich da schnell einen kleinen Einwurf. Es sind nämlich alte Tweets vorgekommen, wo er sich geschmacklos über Kinderschänder lustig gemacht hat. Er hat sich aber schon lange entschuldigt für die Tweets und man muss auch sagen, eben, er hat Kinderschänder angegriffen. Einfach ein bisschen auf eine geschmacklose Art und Weise. Und wie man von Disney ja weiss, die sind gerne gegen voraus ein bisschen brüht, was da hinter der Kulisse halb ist abgelaufen, gerade dann in den früheren Jahren, wo noch ganz viele Kinderdarsteller sind involviert waren. Das Fass wollte ich jetzt hier gar nicht auftun. Aber auf jeden Fall, haben sie den James Gunn zwischenzeitlich rausgeknallt und da hat sich DC natürlich die Hände gerieben und James Gunn mit offenen Armen empfangen und der hat darum nicht 2021 den Suicide Squad können machen und hat so ein bisschen auch bei DC, wo ja auch eine schwierige filmische jüngere Vergangenheit hat, ein bisschen können aus der Scheiße rausholen, könnte man fast sagen. Auch zumindest was Suicide Squad angeht, wo wir ja zusammen mal einen Film haben gesehen haben. Ich glaube, 2006 oder so, wo der ist rausgekommen, wo wir ja im Kino sind schauen und der war ja wirklich Bullshit gewesen.
Ist der schon so alt?
Ja, der ist schon mittlerweile auch schon uralt. Ja.
Leck doch mir mal. Ja.
Wir werden auch immer älter, gell?
Nein, nein.
Hast du den Neuen jetzt gesehen, das Suicide Squad von James Gunn?
Auch, nein.
Nicht, also. Könnte ich aber empfehlen. Ja, könnte man sich auch mal antun. Aber auf jeden Fall hat durch das, dass der James Gunn halt, ja, der hat halt einfach so eine gewisse Art, und das ist, glaube ich, wirklich noch, also was Filmische angeht, hat er halt schon dafür gesorgt, dass die Guardians so erfolgreich sind worden, wie sie sind. Und darum hat Disney dann 2019 den Ruf von James Gunn rehabilitiert und ihn zurückgeholt. Und darum sind wir jetzt auch in Genuss gekommen von Guardians of the Galaxy Volume 3, wo seit, glaube ich, mehr als einer Woche im Kino läuft und quasi die wunderbare Saga um Guardians of the Galaxy so abschließen. Wir haben es vorhin schon gehört, was dir für Erwartungen hatte. Tracy hat gesagt, von 1 bis 10 war es etwa bei einem 4, bei Law auf einem 3. Und bei mir würde ich jetzt vielleicht sagen, es hat sich so ein bisschen gesteigert kontinuierlich. Auch auf einem 6 angefangen nach dem Trailer. Bei heute, als ich im Kino gehockt und nicht das Marvel-Logo kam, bin ich tatsächlich wieder mal so etwa auf einem 9 oben gewesen. Und das hatte ich schon ewig nicht mehr bei einem Marvel-Film. Und das freut mich eigentlich schon fast ein bisschen.
Ja, mir ist es ähnlich gegangen, gerade als ich das Marvel-Logo gesehen habe. Es ist immer wieder schön, das zu sehen, das Intro irgendwie. Man fängt es halt gleich und man freut sich näher. Das Intro von diesem Film war ja übrigens wirklich nur mit den Guardians, ja. Gar nicht die anderen. Die Vorfreude war dann definitiv auch grösser, als ich dann wirklich im Kino gesessen
habe. Man merkt von Anfang an, du hast gesagt, es ist ein Film, der wirklich für Guardians ist. Dass man das mal wieder einmal Figuren gönnt und nicht das ganze allumfassende MCU, den grossen Plan, den Marvel hat, irgendwie einzubauen, wird schon relativ schnell am Anfang eben durch das Logo wird das etabliert sozusagen. Oder ja. Man zeigt, hey, das ist jetzt wirklich ein Abgesang und eine Liebeserklärung an die Guardians. Hat man ja auch schon gehört, wenn man Interviews hat gelost oder gelesen oder geschaut mit dem James Gunn. Lovi, würdest du jetzt das so ein bisschen, ohne zu spoilern, das machen wir dann später mal so ein bisschen, dein Filmerlebnis mit Guardians 3 so ein bisschen umschreiben, mit dem im Hinterkopf, dass es eben wirklich so ein kleiner Abgesang soll sein und ein würdiges Finale für die Truppe?
Ohne Spoiler.
Das wird schwierig, ja.
Es wird sehr, sehr schwierig. Sagen wir es so, es hat die Geschichte abgeschlossen.
Sehr diplomatisch. Gut, dann höre ich, glaube schon so ein bisschen aus, wäre richtig, dass es dann später gehen könnte.
Wahrscheinlich. Es ist schwierig, ich kann jetzt nicht gross irgendetwas dazu sagen, weil wenn ich jetzt etwas dazu sagen müsste, ich auch noch erklären, warum.
Ja.
Und das kann ich jetzt noch nicht machen, weil wir noch nicht im Spoiler-Teil sind, aber es hat die Geschichte mit den Guardians hat's abgeschlossen, es ist wirklich um die Guardians gegangen. Aber Angst, eigentlich wieder so ein bisschen isoliert wie im ersten Film und im zweiten Film von den Guardians, wo es ja wirklich in den Guardians-Filmen immer primär um sie gegangen ist und nicht gross um andere Charaktere im MCU. Von dem her, ja.
Das ist ein Abschluss für Guardians. Tracy, gehst du noch ein bisschen weiter? Man kann ja gleich schon sagen, vielleicht findest du jetzt, es ist ein würdiger Abschluss, da verratet man ja, glaube ich, noch nicht so viel. Oder ist es jetzt so, wenn du noch ein bisschen zurückdenkst, all die Filme, die es gegeben hat, mit, oder all den Filmen, wo sie auftreten, ist jetzt das mit dem dritten Film, wo sie gespendet haben, bekommen, ist das für dich, ja, kann man sagen, mal, das haben sie jetzt eigentlich mit all dem, was sie aufgebaut haben, eigentlich schön abgeschlossen?
Ich glaube schon, mal, ich würde sagen, es ist ein würdiger Abschluss für die Guardians. Mal. Ich darf nicht zu viel verraten, genau. Definitiv, es ist ein Abschluss.
Es ist wirklich schwierig. Ja, also, ja, ist gut. Ich merke, ihr lächelt nach dem Spoiler-Teil. Ja. Und zu dem kommen wir jetzt auch gleich jetzt noch kurz für die Leute, die vielleicht noch ein bisschen heiß gemacht werden. Letztes Mal, als ich in der Folge 10 über Super Mario Bros. Geredet habe, haben wir am Anfang über die Spoilers geredet, weil es bei diesem Film nicht viel Spoiler gibt. Bei diesem Film hier, bei Guardians, gibt es schon ein bisschen zehn oder andere Spoiler. Und darum warten wir jetzt gleich noch schnell. Und ja, Ich gehe so ein bisschen ähnlich mit euch. Also, wenn man irgendwie mit diesen Figuren etwas anfangen kann und die einem ins Herz gewachsen, dann würde ich definitiv empfehlen, den Film mal zu schauen. Oder wenn man sich jetzt überlegt, durch das, dass der Film im Kino läuft, ja, ich bin zwar noch nicht so wahnsinnig mit den Guardians verbandelt, würde sich das lohnen, irgendwie mit dem ersten, zweiten und jetzt den dritten auch noch zu schauen, würde ich sagen, mal, probiert es doch mal, wenn es sich interessiert. Es hat also schlechtere Trilogien gegeben als jetzt die, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt frage ich euch, kann man das... Das definitiv?
Ja, das definitiv.
Was jetzt nicht unbedingt das... ein gutes Zeichen ist, wenn man das so betont. Nein, aber was ja bei den Guardians-Filmen auch immer so wichtig ist, man merkt ja das Herz raus aus diesen Filmen, man merkt auch, dass James Gunn, als will er ja das Drehbuch mitverfasst zu diesen Filmen, dass er die Figuren gern hat und dass er immer ein Anliegen ist, die Figuren nicht einfach irgendwie weiterzuführen, weil halt einfach ein Studio hinten dran ist, wo ihm reinredet oder so, dass er dort wirklich sich wirklich die Liebe, dass man die spürt in diesen Filmen. Würdet ihr sagen, dass man das in diesem Film auch immer noch tut? Jetzt frage ich dich noch einmal, mit der Hoffnung, dass man jetzt vielleicht dir noch ein bisschen mehr entlocken kann, bevor man dann wirklich in Spoiler-Gefilde abdriften.
Ja, es ist mega schwierig für mich, weil ich glaube, der Eindruck oder die Meinung, die ich zu diesem Film habe bekommen habe, nachdem ich ihn noch war, ist wirklich sehr, sehr, sehr viel daran geschuldet, dass ich es nicht konnte im Originalton hören. Also, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber die deutsche Synchro macht extrem viel kaputt. Was die Wortwitze anbelangt, was die schauspielerische Leistung anbelangt, Es macht den Film schwieriger, also es macht es dem Film schwieriger, gut zu sein oder wirklich rauszustechen oder für mich ein toller Film zu sein. Aber man merkt schon, eigentlich rein von der Machart her, von der Geschichte etc. pp., man merkt schon, dass da noch sehr viel Liebe drin steckt. Wie bei den vorderen Filmen auch schon.
Gut, dann haben wir das Zwischenfazit von jemandem, der den Film leider auf Deutsch hat müssen schauen. Tracy, wenn du jetzt eher so zuhörst, kannst du da beipflichten, dass da wahrscheinlich etwas ist verloren gegangen bei Synchronisation, oder kannst du jetzt erlogen, die Illusion nehmen und sagen, nein, falls ist von Anfang an so, wenn man auf Original schaut, Original?
Ja, ich denke, das ist schon, also Synchro-Stimmen machen immer viel kaputt, finde ich. Also vor allem, die Marvel-Filme habe ich auch auf Englisch geschaut, da kommt es nicht in Frage für mich, das auf Deutsch zu schauen. Von dem her kann ich mir das sehr gut vorstellen lassen, dass das so ist. Aber ich finde, jetzt auf Englisch, wie ich auf Englisch geschaut habe, ist das nicht so. Nein, also es ist wirklich, man merkt die Liebe zu den Figuren und der Wortwitz, wie du sagst, ist vorhanden. Man hat auch gemerkt, ich weiss halt nicht, wie es beim Synchro ist, aber man hat die deutschen Untertitel gehabt. Und dort ist sie nicht richtig übersetzt worden, habe ich gefunden. Mm-hmm. So wie sie es auf Englisch gesehen haben, war es viel lustiger gewesen. Von dem her, ja, kann ich die nachvollziehen. Ich denke schon, dass es auf Englisch definitiv besser gut war. Ja.
Es ist eben schade, weil du nachher so denkst, ja okay, weißt, jetzt bauen sie auch viel so plumpe Witze rein. Aber du weißt ganz genau, eigentlich wäre es nicht so. Es ist wirklich synchro, was die Witze so plump und so vorhersehbar macht, weißt du, und einfach irgendwie nicht wirklich witzig. Und wenn du es im Original würdest hören, wäre es eben nochmal etwas anderes.
Ja, voll, definitiv.
Das hat eben so ein bisschen, was der Charme von Guardians ausmacht, hat es für mich rausgenommen, natürlich. Weil du den Film halt wirklich nicht so kannst schauen, wie er eigentlich gedacht wäre, weil es einfach eine Sprache Barriere geschuldet ist.
Ja, das kann man gut vorstellen, dass vielleicht wirklich beim Wiederschauen, falls du überhaupt noch Lust hast, irgendeinmal würde ich dir empfehlen, auf Englisch
zu schauen. Definitiv. Ich wäre sofort morgen ins Kino gesackt, wenn ich morgen nicht Turnier hätte. Ja. Ich wäre sofort auf Englisch nochmal schauen. Weil ja, ich hätte mega Bock drauf. Weil ich wollte mir den Film nicht vermiesen, nur weil ich auf Deutsch schauen.
Ja, und vielleicht wird ja der erste Eindruck durch das dann noch verbessert. Du jetzt so ein bisschen, sag jetzt mal, wo man schon ein bisschen rausgehört, wo du jetzt nichts vorher wegnehmen, aber vielleicht so ein bisschen ein gemischtes Gefühl hast dem Film gegenüber. Vielleicht bist du dann bei einem zweiten Schauen dann vielleicht auch noch mal so wieder ein bisschen begeistert. Mhm. Was ich kann sagen, Mu, ist zumindest besser als Ant-Man and the Wasp. Definitiv. Auch genau das, was wir jetzt angesprochen haben, hat auch mehr Herz mit dem Ziel. Spürt man wirklich raus, dass da der Regisseur ein Anliegen hatte. Es war nicht nur eine Auftragsarbeit, sondern ihm sind die Figuren wichtig und er hat etwas Gutes erzählen. Die Frage ist, ist ihm das denn auch wirklich gelungen? Aber zu dem kommen wir jetzt gleich. Und darum noch so eine kurze Empfehlung für all die, die er abschalten wollen, weil sie den Film noch nicht haben gesehen und wir dann wirklich den Spoiler abdriften. Wenn ihr Bock habt, wirklich die Lore um Guardians of the Galaxy abgeschlossen zu haben, der Sitzleder hat, für 2,5 Stunden reinzuhocken und auch nicht scheuchen, dass der Film im Vergleich zu den ersten beiden Teilen ein bisschen düsterer ist, vielleicht auch. Und auf gute Effekte und so hoffen, was sie durchaus haben geschafft in diesem Film, dann würde ich diesen Film wirklich empfehlen, für so die ganze Geschichte noch abzurunden, wenn der Komplettisten seid, so wie ich das Obi. Und irgendwie noch so, sag jetzt mal wieder, eine versöhnlichere Haltung gegenüber dieser ganzen Marvel-Geschichte will haben, nach all dem, wo jetzt in der letzten Zeit ein bisschen in die Hose ist gegangen, würde ich sagen, die Guardians, das ist schon wieder ein bisschen auf. Und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es am gescheitsten, wenn man nach dem Film auch einfach wirklich aufhört, wenn man Marvel nicht mehr so zugeneigt ist und wirklich langsam die Schnauze voll hat. Und das würde es für mich mit dem Film noch so ein bisschen versöhnlich abschließen, hätte ich jetzt gesagt. Aber jetzt genug da Lobhudeleien. Jetzt gehen wir definitiv in die Spoiler rein. Das heisst, liebe Leute, ab jetzt müsst ihr abschalten, wenn ihr den Film noch schauen wollt und nichts erfahren wollt, wo euch der Film vermeisen könnt. Und falls euch das scheißegal ist oder der Film schon gesehen, dürft ihr sehr gerne dranbleiben.
Pete, I'm done running.
Die wichtigste Frage am Anfang ist ja immer, hat man Spoiler überhaupt aus dem Weg gehen? Jetzt, du hast schon gesagt, hallo, du hast ja gar nicht gross die irgendwie mit dem Film auseinandergesetzt, bevor du in Kino bist gegangen. Tracy und ich haben ja immer so ein bisschen den Austausch im Vorfeld, wenn wir den Film nicht gerade am Starttag schauen, dass man da halt einen Spoiler aus dem Weg gehen muss. Ist das jetzt das mal auch so schwer gefallen oder ist es nicht so schwierig gewesen, diesen Spoiler irgendwie auszuweichen?
Ich habe absolut gar nichts gesehen. Wenn irgendwo gespoilt wird, wahrscheinlich auf Social Media, aber es war nichts. Ich bin überhaupt nicht gespoilt worden. Nein. Das war bei Spider-Man definitiv viel schwieriger gewesen.
Gut, bei Spider-Man ist es vielleicht auch noch der Grund, weil dort wirst du über 20 Jahre, oder? Hast du Fans irgendwie, die abgeholt werden? Und bei Guardians ist der halt gleich nicht so der riesen Einfluss, sag ich jetzt mal, oder so die riesen Fangemeinschaft, wie jetzt zum Beispiel beim Spider-Man. Ja, Spoiler ist immer so eine Frage, wo fängt man überhaupt an beim Spoilern? Also, wo ich gerne schon mal einsteigen möchte, ist, dass der Film ganz anders anfängt als die anderen und dort spürt man schon ein bisschen raus, dass es ein bisschen in düsterere Gegend hineingeht, durch die anderen. Lodo, du hast es vorhin angesprochen, oder? Beim zweiten, der Groot, der tanzt am Anfang. Der erste ist ja relativ lockerflockig mit dem Star-Lord, der dort irgendwelche Viecher rumschuttet und etwas klaut. Wobei, man muss sagen, der richtige Anfang, wo er entführt wird, der ist ja auch ein bisschen düster, aber ist jetzt gleich. Jetzt haben wir meine eigene Anmoderation versorgt. Nein, aber es ist schon ein bisschen lockerflockiger im Vergleich zum dritten Teil, wo jetzt wirklich so eher so ein bisschen melancholisch und traurig ist, durch das, dass man den Rocket am Anfang sieht, wie er da so mitsingt bei einem traurigen Lied. Und man merkt, glaube ich, schon von Anfang an so ein bisschen, dass der Film in eine Richtung geht, in eine, sage ich jetzt mal, ein bisschen eine traurigere.
Ja, und vor allem merkt man sofort, dass es dann auch so ein bisschen zentraler, also dass der Rocket ins Zentrum gestellt wird und dass es ein bisschen mehr um ihn wird gehen, als jetzt zum Beispiel um Peter Quill, wie im zweiten Film. Aber ja, genau, es fängt ja, wie man sieht, naja, als klein. Mhm. Und er kommt der Übergang zur heutigen Zeit, also zu der Zeit, wo sie ja da ihrem Guardians of the Galaxy Dörfli sein.
Ja, dort auf Nowhere. Ja,
auf Nowhere.
Ihre Hut.
Ihre Hut, genau. So, ja, dort merkst du schon, okay. Ja, jetzt habe ich gedacht, dass man dann noch mehr sieht von dieser Geschichte.
Hast du gemeint, das würde bei dem bleiben am Anfang?
Ja, dass man wirklich sieht, okay, der ist auch irgendwo mal entführt worden und keine Ahnung, was man mit dem ausgemacht hat. Ich habe nicht gewusst, dass man dann wirklich ohne emotionale Bindung wird aufbauen zu den Leuten, die er in der Vergangenheit, oder zu den Wesen, die er in der Vergangenheit kennengelernt hat.
Genau, man hat ja in den vorderen Filmen immer wieder so ein bisschen mitbekommen, dass er, also dass auch immer Experimente ausgeführt worden am Waschbär, wobei er ja immer behauptet, er sei kein Waschbär, das wird ja dann aufgelöst hier in diesem Film. Am Schluss sieht er, dass er tatsächlich ein Waschbär ist. Aber auf jeden Fall, weil er dann durch irgendwelche Experimente und so relativ intelligent ist worden und da kann man einfach reden und so. Das sieht man jetzt, in diesem Film ist das quasi so ein bisschen wie, sage jetzt, der Haupt... Strang, wo durch den ganzen Film durchgeht. Und jetzt auch noch schnell, so jetzt, wie der Film anfängt, eben, wir haben vorhin gesagt, der fängt anders an als die anderen, ein bisschen düsterer. Hat jetzt der bei dir gewisse Erwartungen geschürt, was da in diesem Film so, sag jetzt mal, handlungsmässig passieren könnte, wenn sie schon so reingehen?
Ja. Also wenn es ein Film schafft, dass ich in den ersten 5 Minuten schaffe zu rennen, dann kannst du, vielleicht bin ich wirklich bin dort so gehockt und dann sagt Scheiße. ich hab's genau gewusst, wie es weitergeht. Ich dachte, nein. Weißt, ich bin wirklich ohne Erwartungen in den Film hinein. Ich dachte, hey, es ist ein Guardians-Film. Ich weder du Trailer noch sonst irgendetwas gesehen. Ich dachte, hey, es ist ein Guardians-Film. Der wird wieder eher so locker, flockig, lustig. Und er in der ersten Scheiß-Szene fange ich schon an zu rennen und ich so, oh nein.
Ja, ich mega
wir haben ein Problem.
Ja, es sind animierte Viecher, aber du baust irgendwie so, also für das muss ich ihnen wirklich ein Kränzchen winden, dass man sich so fest mit diesen Viechern kann identifizieren und da wirklich denen ihr Schicksal eben so nahe geht, das ist wahnsinnig.
Mit Baby-Tierchen schafft man das recht schnell.
Aber eben, mit einem computeranimierten Baby-Tierchen. Also.
Stimmt.
Also ich muss sagen, ich bin auch recht nahe dran gewesen, feuchte Augen zu bekommen oder habe sogar ein bisschen feuchte Augen bekommen und das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ich bin kein Marvel-Tod, also nicht, dass ich da... Es stirbt näher am Schluss niemand, wir können es gut sagen, oder? Man hat zwar das Gefühl, wahrscheinlich stirbt jemand, das war die Erwartung, die ich nach diesem Intro hatte. Ich wusste auch, jetzt geht es ans Leder. Und ja, schon bei den Szenen, die du jetzt vorhin gesagt hast, Lo, und du, Tracy, schon dort ist es mir nahe gegangen und beim Tod von Iron Man am Ende von Infinity War bin ich nicht weiter weg gewesen, um feuchte Augen zu bekommen. Aber hier hat es mich wirklich schon, obwohl noch nicht gross etwas passiert ist, hat es mich irgendwie auch schon gepackt. Das finde ich irgendwie noch eindrücklich, dass der Film das hergebracht hat. Und das möchte ich mir irgendwie hoch anrechnen.
Ja, obwohl es eigentlich, also es wird kein Wort gesagt in dieser Szene. Man sieht nur, was passiert und sie geht, was geht die Szene? 5 Minuten und er ist auch schon fertig und dann kommt es dann eben zum Rocket von heute und dann geht es weiter mit der Geschichte.
Und dann haben wir ja den Film, der Rocket wird ja irgendwann angegriffen und ist quasi, sag jetzt mal, 3/4 oder noch mehr vom Film, ist er ja wie im Koma, wird künstlich am Leben gehalten und sie, Guardians, seine Kollegen, wollen ja ihn unbedingt retten, dass er nicht stirbt und man sieht dann aber so wie Traumsequenzen oder Flashbacks, wie die ganze Geschichte vom Rocket war. Wie hat er das so gefunden, das Zusammenspiel, dass man sieht, wie Guardians unterwegs sind, Rocket will retten und gleichzeitig immer wieder so eine Vergangenheitsstory vom Rocket irgendwie eingebaut. Hat euch das jetzt gefallen, wie man das, die Art und Weise, das überzubringen oder hättet ihr euch das irgendwie anders vorgestellt? Zum Beispiel, dass man am Anfang sich einfach mal 3-4 Stunden Zeit lässt und Rocket seine ganze Geschichte erzählt oder ist es dramaturgisch sinnvoll gewesen, dass man das so gemacht hat, wie jetzt hier im Film?
Ich habe es dramaturgisch super gefunden. Ich hätte jetzt nicht wollen, dass die erste Hälfte des Films quasi einfach wirklich nur das ist und nachher daran angesetzt, was jetzt passiert. Es war sehr stimmig gewesen. Es gibt Filme, die bekommen das nicht so schön her, dann gibt es ein Chaos und dann kommt man nicht mehr raus. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und wirklich so ein kleines Häppchen zwischen ihnen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Es war stimmig im Film selber.
Es war immer wieder spannend, gewesen, wenn man jetzt mit drin war in der Handlung und er wieder die Flashbacks hat können sehen und wieder mehr hat mitbekommen. Und er eigentlich auch endlich mal, also man hat irgendeine Stelle mal darauf gewartet, so, wenn kommt der Teil, wo man wie mitbekommt, warum das nicht mehr dort ist und wo all die Kollegen von ihm sind. Genau, das ist, habe ich spannend gefunden und dramaturgisch hat das absolut Sinn gemacht.
Ja, das liegt auch daran, dass natürlich die Zwischensequenzen auch so aufgebaut sind, dass sie auch schön in andere Bits reinpassen, oder? Weil eben dann sieht man, dass sie seine Kollegen oder seine Freunde dort im Käfig ja umgebracht haben und darum muss er ja dann am Schluss, das fließt ja dann auch über in die Schlusssequenz, wo er denkt, hey, jetzt habe ich die Schnauze voll vom Wegrennen, jetzt wird einfach, jetzt wird reingeprätscht. So ein bisschen blöd gesagt. Ja, es ist wirklich auch sinnvoll, dass man das so gemacht. Weil vielfach wird man ja manchmal so ein bisschen rausgerissen in Filmen, wenn es so Rückblenden gibt. Jetzt mir auch gedacht, es ist sehr gut miteinander verwoben gewesen. Und man merkt da schon ein Handwerk raus, dass jemand da wirklich genau gewusst hat, wie er das machen muss.
Ja, definitiv.
Dass es funktioniert hat.
Es wäre auch zu schwer gewesen, es wäre zu heavy gewesen, wenn du das alles an einem Stück hättest gemacht. Wieso hast du wirklich mal wieder ein Häppchen, dann konnte ich wieder rennen. Genau. Und dann war es wieder bei den Guardians gewesen, dann konnte ich wieder ein paar Mal lachen und dann ist wieder das Häppchen gekommen und ich wieder einmal rennen. Also es ist wirklich die erste Hälfte des Films, ich muss rennen. Und dann kann ich wieder dreimal lachen, dann muss ich wieder einmal rennen, dann kann ich wieder dreimal lachen.
Ja,
es ist sehr gut. Es ist wirklich auch für die ganze Stimmung des Films ist es sehr wertvoll gewesen, dass man das nicht alles wirklich an einem Klotz, paff, einfach schon mal den Deckel drauf. Und ich hätte den Film nicht durchgestanden. Wenn ich das am Anfang hätte gemacht, die ganze so traurige Geschichte auf ein Brett, ich hätte es nicht ausgehalten.
Genau gleich.
Dann wäre der Rest vom Film gelaufen.
Für absolut Sinn macht das so, ja. Schön verteilt. Mm. Und dann, ja, wie du sagst, zwischen ihnen wieder können lachen. Das ist schon wichtig
gewesen. Jetzt spreche ich dir etwas an, was ich sehr interessant finde, weil das ja von vielen immer kritisiert wird bei Marvel, dass sie quasi so dramatische Sequenzen immer mit einem Witz wieder neutralisieren. Sage jetzt mal als Beispiel Thor 4, wo mit dem Christian Bale ja immer recht düstere und so Szenen auch noch drin hat, oder wenn irgendeine Figur stirbt oder so, dass einfach zwei Sekunden später irgendwie wieder ein Gag gemacht wird. Hier ist mir das an einer Stelle aufgefallen, wo auch so eine dramatische Sequenz war, die wirklich sehr traurig ist, und dann irgendwie im nächsten, wenn es wieder so in Jetzt-Zeit spielt, sage ich jetzt mal, der Drax geht einen ab dem Töff runterknallt. Und dann habe ich mich so gefragt, das wäre jetzt so ein typisches Beispiel, wo man würde sagen, jetzt lässt die tragische Sequenz gar nicht so richtig wirken. Aber ich habe mich dann selber dabei ertappt, dass ich froh war, dass das passiert, weil ich glaube jetzt ich hätte es auch fast so ein bisschen, also logisch hat man es ausgehalten, aber ich wollte es nicht noch länger aushalten, wie traurig die Szene vorher war. Also ich war froh, erlöst zu werden mit dem Gag. Und euch ist es scheinbar, wenn ich euren Erzählungen lausche, auch endlich ergangen.
Mhm. Ich glaube, es wird auch ein bisschen als Werkzeug genutzt in diesem Film, dass du eben nachher von dieser Rückblendensequenz nachher wieder ins Jetzt geholt wirst. Es braucht so wie einen Schubser, einfach eben einen Gag oder weiss auch nicht was, dass dann wieder so, wir sind ja jetzt wieder hier in dieser Zeit und hier ist wieder alles so ein bisschen weniger düster. Immer noch nicht super toll jetzt in diesem Film, die ganze Situation, aber es ist jetzt nicht mehr so super, super düster, wie die Situation in Rückblende war. Ich glaube, das wird auch ein bisschen als Werkzeug genutzt, für die Zuschauer wieder zurückzuholen jetzt in die Zeit, wo dann gespielt.
Man merkt aber schon recht deutlich, dünkt es mir jetzt. Also du merkst immer noch, dass der James Gunn der Regisseur ist von diesem Film und dass er auch an dieser Story geschrieben hat und die Figuren vor allem, weil ja, es ist einfach irgendwie, trotzdem, dass er so ein bisschen sich unterscheidet von den anderen Guardians-Filmen, merkt man die Handschrift immer aus. Aber er ist schon extrem, also rein auch schon optisch hat es mich gedünkt, so der Farbton ist schon so ein bisschen düsterer als vorher, weniger farbig und auch die Stimmung ist ein bisschen düsterer. Er ist auch extrem brutal an Stellen, wenn man so denkt, dass der Film für die Jüngeren sollte funktionieren. Ich denke jetzt gerade an die Sequenz, wo der Rocket dem Bösen, jetzt weiß ich gar nicht, wie er heisst,
Der Maestro,
Superhirne Bösewicht, der da ja einfach eine perfekte Welt kreieren will, wo er dem quasi das Gesicht vom Shadow kratzt.
Ja.
Und so, und dann sieht man am Schluss auch noch, wie er recht drunter aussieht. Er hat sich dann so wie eine Gesichtsmaske drüber da. Und du siehst den Bösewicht dann recht permanent durch den Film. Du siehst, dass er wie eine Maske über dem Kopf hat und du fragst dich die ganze Zeit, was ist denn dort drunter? Und am Schluss sieht man auch so, wie das aussieht dort drunter. Das hat mich auch noch so durch die Potz, ja. Das könnte so kleinere Zuschauerinnen und Zuschauer schon noch ein bisschen verstören.
Ja, das hat ziemlich grusig ausgesehen. Also, das habe ich mir auch noch gedacht, für Kinder, die ja das auch schon noch schauen. Oder ein, der verbrätelt wird
Adam Warlock ist Adam das, Warlock. Wo man, glaube ich, aus den Comics eher kennt. Also wenn man Marvel-Comics verfolgt, ist das wieder so, ja, sag jetzt mal, Fanservice gewesen, wahrscheinlich, dass der dort dabei ist. Und der wird auch schon am Schluss vom zweiten angeteasert. so quasi so richtig bedeutungsschwanger. Oh, der wird ja noch irgendein ist wichtig. Gut, in diesem Film hat man ihn dann gesehen. Aber auch die Szene, wo er einen grilliert dort und dann so quasi die obere Hälfte vom Körper nur noch Skelett ist.
Genau.
Abgefackelt. Ja. Lobe dir den Eindruck, du hast ja gesagt, du hast jetzt mit etwas Lockerflockigem gerechnet, hast jetzt mehr Tränen vergossen, als du wahrscheinlich gedacht hast, so alles in allem. Hat jetzt für dich das gestimmt, so als Guardians-Film, so das Erlebnis?
Nicht wirklich, nein.
Dann kommen wir jetzt zu dem, ja.
Ja, nein, ist aber sicher auch ein bisschen dem geschuldet gewesen, dass ich eben absolut keinen Plan hatte, was mir erwartet. Ich habe auch nicht gewusst, dass das als Abschluss sollte dienen von einer Trilogie. Wenn ich mit diesem Blickwinkel dran wäre, mit diesem Sichtwinkel, hätte ich wahrscheinlich schon, wäre es wahrscheinlich anders gewesen, mein Erlebnis. Aber ich habe einfach sehr, sehr lange jetzt nicht gecheckt, was soll jetzt das? Warum machen sie jetzt das? Und dann bist du schnell mal in der Schiene, wo du denkst, ja, jetzt machen sie so Schema A, B, C und am Schluss geht dann alles auf und nachher ist klar, jetzt ist das abgeschlossen, einfach so ein bisschen nach Schema. Wenn ich jetzt mit dem Wissen wäre reingegangen, dass das ein Abschluss soll sein, dann wäre es bestimmt anders gewesen. Also mein Empfinden während dem Film.
Hat's
aber Gefühl, schon du... rein von der, eben, das, wie düster das es ist. Klar hat es Gags drin und Witze, aber rein vom ganzen Setting her, von den ganzen Effekten her, ist es nicht mehr wie ein anderer Guardians-Film. Es ist alles sehr in geschlossenen Räumen oder halt auf Nowhere, was auch sehr düster ist. Es ist einiges Mal, wo sie eben auf dieser Pseudo-Erde sind, ist es offen, du siehst den Himmel und sonst ist alles einfach wirklich immer so beengend, beklemmend, dunkel, düster. Nicht wie die anderen Guardians-Filme, die von sich aus eigentlich sehr, sehr farbig waren und auch sehr fröhlich und lustig.
Stimmt, ja. Das ist mir wirklich gar nicht aufgefallen, dass man den Himmel gar nie wirklich sieht, ausser dann auf dieser zweiten Erde, wie wir es genau genannt haben. Aber ich habe auch nicht richtig, also ich habe gemeint, oder bin schon mit der Einstellung dorthin gegangen, ins Kino gegangen, dass es abschliessend sein soll. Aber wer die Post-Credits geschaut hat, ich weiß jetzt nicht, wie ich es so interpretieren soll.
Ja, genau, ja, da kann man vielleicht schnell drauf kommen. Also man hat das Gefühl, es ist ein Abschluss und dann sieht man gleich, der Peter trennt sich ja von den anderen Guardians am Schluss und die Mantis ja auch. Und Peter geht zurück auf die Erde, das ist schon vorher ein Thema, oder, dass er quasi Leute oder Verluste hinterher nachher trauert, also vor allem menschliche oder außerirdische, je nachdem, aber auch irgendwelche Lebensformen. Und wird ihm ja wie quasi vorgeworfen, eigentlich hast ja du das mit deinem Grossbär ja gemacht und er lebt noch und er hat schon seit 30 Jahren oder noch länger, weiss er ja nicht, wo du genau bist und so, oder ob du überhaupt noch lebst. Und darum geht er am Schluss zurück zu seinem Grossvater. Und dann sieht man in der Post-Credits-Szene, wie er mit seinem Grossvater am Morgen hockt, sie da irgendwelche lapidare Sachen diskutieren, wo er den Rasen von seinem Nachbarn muss mähen und warum das nicht der Sohn von diesem Nachbarn machen können und so. Und dann liest man am Schluss, ja, Star-Lord will return.
Ja.
Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, ist jetzt das einfach ein Gag oder wie kommt der wirklich? Und dann sieht man einen Film, echt so anderthalb, zweieinhalb Stunden lang echt der Star-Lord so in ganz normalen Alltagssituationen auf der Erde. Das ist irgendwie noch lustig. Oder holen sie ihn wirklich dann wieder zurück für noch überhaupt irgendwelche Figuren zu haben, die Leute mitnehmen können, sich irgendwie ja, mitfiebern, weil mittlerweile hat ja Marvel nicht mehr ganz so viel übrig, wo man wirklich noch sagen ja, und da wird vielleicht der Star-Lord noch helfen. Aber eben, wie gesagt, dort es baut alles so ein bisschen auf den Final aus oder auf und am Schluss ist es dann gleich wieder so, man lässt es gleich offen, ob dann nochmal etwas kommt.
Ja, ich glaube, das lässt sich aber Marvel immer ein bisschen offen. Ja, ja. Zum Beispiel aber jetzt gerade bei dieser Post-Credit-Szene. Ich habe jetzt wirklich gedacht, okay, ja, noch irgendwie abschliessend, um zu schauen, wie es mit dem Grossbär läuft. Dann kommt noch der Satz. Nein, so, ja, gut.
Hat es nicht gebraucht, hat es einfach nicht gebraucht. Ja. Das war das Gleiche wie, sorry, wenn ich da schnell reingrätsche, aber und vor allem wieder mit dem Film komme, aber es ist für mich auch ein gutes Beispiel. Ich meine, bei No Time to Die, beim letzten James Bond, ist es genau gleich gewesen. Es ist jetzt der Abschluss. Achtung, Spoiler, man bringt den James Bond um, aber hat dann gleich nicht den am Schluss es bei dem zu lassen, sondern blendet dann gleich noch ein, James Bond will return. Und das ist mir jetzt bei dem auch wieder ein bisschen so vorkommen. Ja, man lässt es jetzt nicht offen. Oh, könnte es sein, dass der vielleicht gleich nochmal irgendwie der Rent oder andere Guardian auftaucht, sondern man nimmt es wieder vorher weg und sagt, ja, müsst ihr keine Angst haben. Wir sagen zwar, die Geschichte ist abgeschlossen, aber es geht dann gleich noch weiter.
Ja, genau.
Die Kuh wird noch ein bisschen gemolken. Das ist bei mir dann so ein Faden oder ein fahler Beigeschmack bleibt.
Das ist bei mir auch so gewesen. Dann liess ich das und denke so, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock.
Ja, gell?
Also, lass es doch sein. Also nein, jetzt, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Ich muss nicht. Lass es sein.
Ja, ist
so. Jetzt hat er so eine Fuhr gemacht für den Film, dass es einfach abgeschlossen ist und so, ja, okay, schön, Schema A, so, zack, zack, zack. Und alle haben jetzt irgendetwas ihres eigenes und die haben jetzt nicht mehr miteinander zu tun. Perfekt. Lass es doch jetzt einfach so, wie es ist.
Genau, das wäre eigentlich perfekt. Ich meine, wenn du schon so in eine düsterere Gegend betreibst. Man fragt sich, wo soll es jetzt da noch anhängen? Mm. Weil der James Gunn, wissen wir, der wird keinen neuen oder nächsten Guardians-Film mehr machen. Der ist jetzt bei DC gespannt, als Co-CEO irgendwie oder so. Und wird dort Führung übernehmen bei Projekten, die jetzt anstehen. Neue Superman-Filme sind geplant, neue Batman-Filme, Supergirl, irgendwelche, ja, eben auf jeden Fall ganz viele Sachen. Und ja, jetzt das Franchise von The Guardians in andere Hände zu legen, könnte ich mir das ein bisschen schwierig vorstellen. Und vor allem ist es überhaupt nicht nötig. Ich glaube, da widersprechen die mir auch nicht. Was aber noch nötig wäre, dass man. Wenn man die Marvel oder die Marvel ganze Marvel-Geschichte wird ja weiter gemacht. Und man hat jetzt auch schon gemerkt, dass es genau gemauchen, die Kuh. Und man probiert oder hat ja probiert jetzt mit Ant-Man and the Wasp und auch schon vorher bei Loki so einen neuen Superbösewicht zu etablieren, wo wir Tracy ja im letzten Podcast schon recht kritisiert haben, dass das bei uns nicht ankam, oder Jonathan Majors als Kang. Und vielleicht hat er es auch mitbekommen, dass der gute Herr im Moment ja ein bisschen Probleme hat, beziehungsweise ist er ja angeklagt worden, weil er scheinbar Körperverletzungen gemacht hat. Bei mehreren Frauen, glaube ich, vor allem. Und dort im Moment das Verfahren am Laufen ist. Also eben, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Aber man kann mal davon ausgehen, wenn Disney der James Gunn für schlechte Tweets, wo er sich schon lange dafür entschuldigt hat, zwischenzeitlich rausgeknallt, dass so ein Verfahren wahrscheinlich auch gewisse Auswirkungen wird haben. Und ich hätte jetzt da einen guten Vorschlag, nehmt doch echt den Bösewicht aus Guardians 3. Ja, weil der hat mir jetzt also viel mehr imponiert als der andere.
Ja, er hat mich ein bisschen nicht an Thanos erinnert, vom Bösherrsein, von der Art her oder was immer, aber er hat ja eigentlich etwas Gutes wollen. Mit seinem Akt, oder dass er da Tiere hat genommen, mit diesen Versuchen gemacht und sie hat irgendwie seziert und was auch immer. Er hat ja auch eine perfekte Welt wollen schaffen, die man ja noch sieht. Sich genauso kaputt ist wie unsere.
Ja, genau. An dieser Stelle hat er so gemerkt, weißt du was, das geht eigentlich gar nicht. Vielleicht müsste es aufgeben, aber er wollte ja nicht aufgeben. Er wollte die Welt zerstören und wieder neu aufbauen, genau. Zum Schauen und so. Also.
Und ich meine, ist ja beim Thanos, der hat ja eigentlich auch eine gute Intention hinter dem Auslöschen gehabt von der Hälfte von der Welt. Ja, und darum hat er mich da ein bisschen an Thanos erinnert. Ich so, ja, du Mensch, es ist eigentlich gut, aber du machst es komplett falsch.
Aber sonst der
wie so oft, wenn Leute Gottkomplex haben, gell?
Genau, voilà.
Aber jetzt vielleicht mal abseits von seiner Motivation, wo ja immer ein bisschen so, ja, wo man sich manchmal so ein bisschen den Kopf kratzt und die Stirn runzelt. Mal abgesehen von dem, der Typ an sich, der jetzt den gespielt hat, der Name vom Schauspieler ist mir jetzt nicht mehr präsent.
Der komplizierte
Name. Der ist auch noch nicht so, glaube ich, auch nicht so
er
wahnsinnig.
Er heisst Chuck Woody Iwuchi.
Wie hat dir der gefallen lassen? Würdest du den gerne, also hättest du den gerne noch im anderen, oder würdest du jetzt da, wenn man jetzt den hat oder würde weiterziehen für andere Filme, würdest du da sagen, mal, das ist ein guter Entscheid, oder wie hat jetzt der auf dich gewirkt in diesem Film?
Er hat einen coolen Grin gehabt, mega. Also er hat, auch weißt, wenn er so weich ist mit dem Rocket, wenn er so ein bisschen versucht, Beziehung aufzubauen, natürlich komplett manipulativ, aber dort, er hat sehr, sehr gut gespielt. Was eben in meinem Fall wieder das Problem ist, er hat eine absolut verschissene deutsche Synchro-Stimme gehabt.
Macht auch
irgend so ein helles, weiches Stimmli, das überhaupt nicht wirklich dreht oder nicht. Es hat überhaupt nicht zu seinem Gesicht und zu seiner Mimik gepasst. Aber generell, jetzt rein, wenn ich eine Stimme hätte gesehen, muss ich sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Der Schauspieler, das Gesicht, die Mimik und der Bösewicht an sich hat extrem viel Potenzial. Schade, dass er eben das erste Mal vorkommt, weil er jetzt das erste Mal wirklich so gesagt, aha, ach, da die Goldlöckchen, die sind auch von dem gemacht. Und der hat eigentlich einen mega grossen Einfluss auf ganz viel in diesem Universum. Und man hört es erst mal von dem, da könnte man gut aufbauen.
Ja, das ist also
man hätte schon ein bisschen draufher aufbauen, ja, bevor man jetzt eigentlich da als Bösewichter nimmt.
Ja, ja, das ist genau das Problem, das man ja, in vielen Filmen hat, weil das nicht von Anfang an der Plan war. Das ist das Reckoning, wo hier in diesem Podcast auch schon mehrfach Thema war, dass man eigentlich erst im Nachhinein probiert, rückwirkend zu erklären, warum gewisse Sachen passiert sind oder gewisse Leute sind schon hinter allem gesteckt, aber von denen hast du noch nie etwas gehört, von denen nichts gemerkt. Und das haben sie halt, sag jetzt mal, beim Thanos extrem gut gemacht und hier ist es jetzt wirklich wieder so ein bisschen, oh ja, wir müssen jetzt wieder eine neue Bedrohung aufbauen, um zu zeigen, ah, das war im Fall schon immer so ein bisschen Thema im Hintergrund und so, aber ja, zumindest kann man hier sagen, auch wenn es nicht so kreativ oder clever ist, drehbuchtechnisch ist gemacht worden, zumindest hat er als Schauspieler und mit seiner Ausstrahlung und auch mit seiner Bedrohlichkeit, die ich zwischendurch gespürt habe, durch das, dass man manchmal nicht gewusst hat, oh, was, irgendwie traust dem nicht und du weißt nicht, was als nächstes passiert. Und das habe ich schon noch gut gefunden. Das hat er sehr gut übergebracht im Vergleich zu ganz vielen anderen Schurken. Gerade im Zuge von Jonathan Majors, wo für mich einfach hinten und vorne nicht funktioniert, als Sobermotz. Gut, wir sind langsam, gehen wir Richtung Ende. Die beiden Damen haben noch Programm, aber ich würde jetzt euch gleich noch schnell dazu nötigen, vielleicht am Schluss noch mal so ein Fazit ziehen zu Guardians 3. Vielleicht zuerst mal etwas, wo ihr findet, ja, das ist jetzt bei diesem Film nicht so gut gelungen, aber weil wir ja gerne auf eine positive Note hören, würden wir dem Schluss nochmal schnell so ein bisschen positiv oder was eben Positives von diesem Film in Erinnerung bleibt. Ich fasse es schnell an mit meinem Negativen. Ich sage, sie haben wieder ein bisschen viel wollen in diesem Film, hat es mir gedacht. Ich finde es cool, dass sie den Fokus ein bisschen auf Rocket gelegt haben, aber dann gleich noch so ein bisschen zu viel mit dem Star-Lord Gamora und irgendwie so. Ist dann wieder ein bisschen viel reingestopft worden, wobei man es auch kann verstehen, weil sie ja eigentlich all die Figuren irgendwie zum Abschluss bringen wollen. Dann machen sie aber dann auch am Schluss und tut nicht wieder ein Fass auf, dass man wieder das Gefühl hat, es geht dann gleich noch weiter. Und ich muss sagen, bis etwa kurz nach der Hälfte, ich weiss, ich predige das immer, ist der Film für mich wirklich super gewesen. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, bin auch emotional recht dabei gewesen, aber er geht für mich dann einfach im letzten Drittel, zerfasert er wieder so ein bisschen und hat mich nicht mehr richtig mitgerissen. So die emotionalen Szenen haben mich nicht mehr richtig abgeholt, weil er einfach wieder zu lang ist und mir gedacht hat, so jetzt tut er es irgendwie, jetzt verliert es so ein bisschen an Drive. Und das ist etwas, was mich auch ein bisschen rausholt in Filmen. Gut, das wäre mein Negative. Tracy.
Hey, ich habe irgendwie die Erwartung, also das klingt jetzt mega blöd, aber ich habe irgendwie gedacht, es stirbt jemand von den Hauptfiguren.
Sorry.
Ja, die Erwartung wird ja auch geschürt, wie noch mal, oder?
Ja, ich habe voll gehofft, dass jemand stirbt.
Es ist schon ein bisschen enttäuschend.
Nee, ich habe echt gefunden, es ist halt wie bei Endgame, wo der Iron Man stirbt, du weißt, okay, das ist jetzt fertig, oder? Und das habe ich irgendwie so ein bisschen, ich habe irgendwie das erwartet, nicht, dass ich es gehofft habe, aber ich habe irgendwie gedacht, okay, ja, jetzt stirbt der, keine Ahnung, Star-Lord, der Peter Quill, der da fast explodiert im Universum, in der Galaxie raus, weil er da rumfliegt am Schluss und dann wieder gleich geredet. Gut, der hätte jetzt vielleicht auch gerade nicht müssen sterben, das ist wirklich die Hauptfigur. Und wie du sagst, mal wieder einfach viel zu lang. Ich glaube, wir hätten es definitiv auf irgendwie 2 Stunden kürzen können. Was haben wir? 2,5 Stunden
geschaut? 2,5 Stunden. Ich habe gesagt, 1:45.
Nein, ja, 2 Stunden braucht es schon. 2 Stunden braucht es schon. Aber 2,5 Stunden ist immer ein bisschen viel. Und das haben einfach die Marvel-Filme an sich. Und das finde ich immer wieder so ein bisschen, wieso? Ja, und sonst, also die emotionalen Teile waren nicht negativ gewesen, aber so ein bisschen überraschend. So, aber das Düstere ja, hat mich überrascht, aber eigentlich positiv. Das gehört jetzt vielleicht nicht hier rein, ins Negative. Genau. Von dem her bin ich fertig mit meinem.
Das Positive auch noch hinten nachher geschossen. Dann würde ich bei dir weitermachen. Ja, wir haben sonst gar nicht mehr übrig. Ich mal noch schnell dein negative Fazit. Also, oder was du jetzt so vom Film Negatives mitnimmst.
Wie du so schon gesagt hast, also die zweite Hälfte des Films war für mich praktisch jede Handlung vorhersehbar gewesen. Dann noch so ein paar Jokes zwischen, aber einfach dann nur noch gerendet wegen der Tierchen kurz und dann ist auch wieder fertig gewesen. Dann hat es mir eigentlich nur noch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen gelangweilt, aber einfach das Warten darauf so, ist jetzt mal fertig, kommt es jetzt mal zum Schluss, steigert es sich nochmal von der Spannung her und dann gibt es am Schluss noch so ein bisschen Abflachung, eben so Auflösung und dann ist der fertig. Die zweite Hälfte des Films ist, wie du gesagt hast, eher ein Warten gewesen, dass es dann irgendwann mal vorbei ist.
Ja, das ist schade, für das sie eigentlich eine relativ gute Vorarbeit hätten geleistet für einen guten Abschluss, wo ich wirklich so, zweispältig zurückgelassen.
Ein bisschen schematisch gewesen, vorhersehbar, besonders wenn du halt schon einige Filme gesehen hast, wie das die Schemas so ein bisschen vorgegeben sind. Das ist das Negative.
Im Radio gibt es da ja eine gute Redewendung, kann man fast sagen, glaube ich. Wir haben ja noch einen ehemaligen Radiokollegen von mir getroffen im Kino. Und der hat es schön gesagt, ja, bei uns hat es jetzt geheißen, kill your darlings.
Genau.
So von wegen, ja, irgendwann musst du halt auch wissen, wo dass du musst, den Rotstift ansetzen oder mit der Schnittschere dahinter. Mhm. Gut, also jetzt haben wir noch schnell gesagt, es ist nicht so gefallen. Jetzt noch vielleicht so schlussendlich gleich noch etwas Positives. Ich sage, für mich definitiv einer der besseren Marvel-Filme, den ich jetzt in der letzten gesehen habe. Und ich würde sagen, obwohl es jetzt vielleicht nicht genau der Abschluss war, den ich mir für Guardians hat gewünscht, bin ich doch eher auf der positiven Seite. Schlussendlich, ich werde jetzt den Film nicht tausendmal wieder schauen, wird auch so wie der zweite, so tue ich den etwas so ein bisschen einordnen, werde ich vielleicht in ein paar Jahren wieder mal schauen oder die Trilogie wieder mal vornehmen. Jetzt ist aber für mich auch mal gut für ein Moment, aber eben, ich finde es schön. Haben sie einigermaßen das Level behalten mit gewissen Abstrichen und ich hoffe jetzt auch, dass sie die Guardians ruhen. Und ich glaube, ich lasse jetzt auch das Marvel Cinematic Universe ein bisschen ruhen, weil ich finde jetzt, trotz dem, was mich ein kritisiert hat, habe ich jetzt wieder mal so ein bisschen gute Gefühle dem gegenüber. Und darum schaue ich am besten einfach gar nichts mehr, was jetzt noch rauskommt, weil es kann eigentlich nur noch schlechter werden, wahrscheinlich.
Wenn man jetzt den Trailer anschaut, der vor dem Film gelaufen ist, dann habe ich auch nicht wirklich grosse Erwartungen. Aber ja, ich habe den Film im Großen und Ganzen eigentlich schon sehr gut gefunden. Es hat alle Emotionen dabei gehabt. Also ich musste recht lachen. Ich glaube, schon lange nicht mehr so beim Film lachen. Und eben auch fast eine Träne verdrückt. Ja, die emotionale Achterbahn das ist sicher etwas Cooles bei einem Film, bei jedem Film. Und das ist, das ist bei diesem Film sehr gelungen. Und was ich auch cool finde, ist, dass sie den Abschluss finden, innerhalb von den Guardians of the Galaxy, dass sie sich halt dass sie sich da trennen und aber gleich ihr Ding weitermachen und so weiter. Das habe ich auch super gefunden. Das hat absolut Sinn gemacht, dass man das so abschließt. Und eben vielleicht aber nochmal etwas zum Negativen, dass bei den Post-Credits sind eigentlich sagen, ja, Star-Lord will be back. Oder will
das return. Blenden wir jetzt einfach aus. Wir stellen uns jetzt echt vor, wir sind einfach während der Credits rausgelaufen und haben das gar nicht
mitbekommen. Genau, eigentlich wäre es so einfach gewesen. Aber ich habe ihn wirklich super gefunden. Mal wieder einer der besseren Marvel-Filme, definitiv. Und ich kann ihn sicher weiterempfehlen.
Gut, dir gebührt das letzte Wort, liebe Schwester.
Yes. Die letzten paar Marvel-Filme, die rausgekommen sind und die Serie auch ich nicht gesehen habe, kann ich leider nicht sagen, ob das einer der besseren ist oder nicht. Was ich aber sehr schön gefunden an diesem Film ist, er ist wirklich mit Liebe gemacht. Also die Effekte sind wirklich sehr, sehr schön. Man hat nochmal den Film, oder besser gesagt, die Figuren hat man nochmal gewürdigt. Man hat ihnen nochmal den Raum gegeben, hat einen Abschluss ermöglicht. Das habe ich sehr nett gefunden. Und ja, das ist es dann auch schon.
Sehr gut. Gewürdigt ist ein gutes Stichwort, weil das möchte ich jetzt auch eure Teilnahme an diesem Podcast. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Es hat sehr Spass gemacht. Es war jetzt auch nicht ganz einfach gewesen, wenn zwei im gleichen Raum sind und jemand ein bisschen weiter weg. Aber ich finde, ihr habt es super gemeistert. Es hat eine gute Dynamik gegeben und ich habe euch sehr gerne zugelassen. Und hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Merci, Tracy.
Merci für die Einladung.
Die hört man immer noch auf Radio Bern. Radio Bern ist natürlich schon lange nicht mehr. Radio Freiburg, wenn man die hören will.
Genau.
Und sicher auch irgendwann wieder hier in diesem Podcast. Da würde ich fast drauf wetten. Ja. Und auch die hören wir hoffentlich hier wieder irgendwann, in welcher Form auch immer. Und eben nochmal erwähnt, die kann man ja auch beim Streamen verfolgen. Auf Twitch gell am besten Lunae13.
Ohne 13.
Ohne 13, nur Lunae.
Ja, ja.
Oh, hast du ein Upgrade bekommen?
Ich habe die Zahl rausgenommen, wieder Erkennungswert.
Aber wie gesagt, Sonntag oder Samstag, je nachdem, wenn das der Podcast oben ist, aber ich nehme jetzt nicht an, dass das noch längt. Darum sage ich jetzt einfach Muttertag, Sonntag, 14. Mai, ab der 6. hast du gesagt, gell?
Mhm.
Kann man die beim Gamen verfolgen. Und so, wir sind am Ende, weil ihr beide habt ja noch Programm, wie wir jetzt schon gehört haben. Und dann danke ich noch einmal und fühle mich jetzt auch, wenn ihr mich beide verlässt, etwa so wie der Stan Lee am Schluss vom zweiten Guardians-Film.
Hey, wait, where are you going? Hey, you were supposed to be my lift home. How will I get out of here? Hey, I've got so many more stories to tell. Guys, oh, gee.
Okay, that's a wrap.